Kack- und Sachgeschichten. The Circle of Scheiß 2. Wir sprechen wieder über den König der Löwen und diesmal wirklich über den Kreislauf des Lebens. Wie sind Hyänen im Real Life drauf? Wieso gibt es sowas wie eine Nahrungskette streng genommen überhaupt nicht? Und was verrät uns Simbas Pimmel über das Paarungsverhalten seiner Spezies? Ich bin Fred, viel Spaß mit dem Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Luft.
Aus olfaktorischer Sicht, also so rein geruchstechnisch, haben wir hier im Kack- und Sachstudio schon die perfekte Nachahmung einer Löwenherde.
Oh, Alter, Sau, ey, Alter, ey, das hält sich.
Drei Männer in einem Raum, das ist halt auch wirklich immer übel, ne?
Und eine Frau,
Und eine wäscheaufhängende Nina im Hintergrund, die irgendwas meckert. Ja, die heutige Folge wird gesponsert von Hefeweizen.
Cheers.
Cheers. Prost.
Ach, ihr schenkt ein.
Willkommen.
Nee, ich trinke schon. Wir sind drei Phasen des Biertrinkens.
Bei
halten,
den
einschütten, trinken.
Kack und Sachgeschichten.
Der Podcast mit Bier.
Der Podcast mit Bierschiss.
Hallo Tobi.
Hallo.
Hallo Löwenbändiger Richard.
Rar.
Ich bin vorhin in der S-Bahn mit meinem Kack- und Sach-T-Shirt, das ich stolz mit breit geschwellter Brust und noch breiterem Bauch getragen habe, gesessen. Und so eine Frau saß mir gegenüber und starrte wirklich minutenlang auf dieses T-Shirt. Wenn du diesen Podcast jetzt auch abonniert hast und das hier hörst,
wir lieben dich.
Wir lieben dich. Cool. Werbung wirkt. Ja, Leute, nicht lang rumquaken. Auf unserer Facebook-Wall meinte zum Thema König der Löwen Matze Bader, Analyse des ewigen Kreises. Oder Nadja Dreisbach zum Beispiel meinte, klär doch mal, was generell Disney-Filme ausmacht und analysiert uns mal den ewigen Kreis. Und warum hauen die Löwinnen nicht einfach ab, wenn sie schon zum Arsch der Welt laufen müssen, um Beute zu machen, nachdem Scar die Macht an sich gerissen hat?
Ja, das ist ja leicht beantwortet.
Das sind, kannst du in einem Satz beantworten?
Warum die Löwinnen nicht weggegangen sind? Ja, Familie, du rennst doch, du läufst doch dann nicht von den Problemen weg, die sind doch...
Jo, die kannst du doch mitnehmen.
Ja, wenn die jetzt also alle abhauen würden, außerdem verstreuen die sich ja in 1000 Richtungen, aber wenn die jetzt als Rudel abhauen, dann glaube ich, haben die weniger Überlebenschancen. Ich meine, klar, wäre natürlich clever gewesen, aber wie es dann so ist, die, weißt du, Disney-Filme wie Pixar, so stellen wir uns vor, alle Sachen der Welt hätten Liebe und Moral als Empfindung.
Ja, und dann agieren wie Menschen.
Genau.
Ja, das Recht des Stärkeren halt, ne? Wenn der neue Chef ein Arschloch ist, dann musst du ihm trotzdem gehorchen. Dinge, über die wir heute diskutieren werden.
Ich wollte gerade sagen, ist es nicht sowieso so, dass wenn in einem Löwenrudel irgendwie jemand Neues kommt, dass die den auch dann akzeptieren, auch wenn sie ihn scheiße finden und dann da bleiben? Aber da kann uns Tobi nachher...
Ja, also es wird, glaube ich, schockierend und spannend heute. Und es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr biologisch. Also wir reden heute echt viel über den Kreislauf des Lebens. Und als Kind nimmt man das alles so hin, wie die Tiere da zum Felsen pilgern und sich dann niederknien praktisch vor dem König der Tiere in Anführungszeichen. Und man wird älter, man wird weiser und man guckt sich das an. Und bei mir kam da vor ein paar Jahren so ein Punkt, wo ich dachte, eigentlich ist das teilweise echt eine verabscheuungswürdige und höchst fragwürdiges Szenario, das wir da sehen. Also wir wollten ja nur über den ersten Teil sprechen, aber ich habe mir vorhin ein paar Szenen aus dem zweiten Teil nochmal angeguckt, einfach aus Spaß an der Freude. Und da gibt es eine Intro, das Intro vom zweiten Film ist fast 1:1 wie aus dem ersten, nur dass der Song nicht ganz so stark ist. Und da sieht man, wie diese Tiere auf diesen Felsen zulaufen und es ist für sie fast schon eine spiritualistische Erfahrung. Es ist wirklich schon so eine religiöse Erleuchtung, wie diese Tiere zum Königsfelsen pilgern und dort dann niederknien vor ihrem Fressfeind.
Vor allem, weißt du, wie oft Löwen werfen? Das muss voll anstrengend für die sein, da immer wieder hinzupilgern. Vor allem, wie verbreitet sich die Kunde?
Bin ich mal gespannt, wie oft Löwen werfen. Das wird uns Tobi später vielleicht beantworten. Unser Zoowerte-Werte heute.
Oh Gott, das ist, glaube ich, eine Zahl, die habe ich gar nicht.
Nee? Weiß es nicht, wie oft Löwen werfen?
Also ich kann was
Google doch mal, wie oft Leichen Löwen.
Wie oft Leichen Löwen? Ich finde das heraus, bis ich dran bin.
Ja. Cool.
Also,
man gebe mir einen Stift.
Also, was für eine, wir sehen praktisch hier in diesem Film die Darstellung einer Herrschaftsform, die wir alle kennen, und zwar die Monarchie. Und es ist keine parlamentarische Monarchie, es ist keine,
Wie viele Monarchieformen kennst du noch?
Es gibt drei Monarchieformen. Es gibt die parlamentarische Monarchie, das ist die ganz softe, die Briten England heute haben. Mhm. Da ist der König eigentlich im Prinzip nur so eine Art Repräsentant.
Der Popstar der Nation.
Ja, der ist im Prinzip unser Bundespräsident.
Ja, so hat keine Funktion, aber er ist für...
Aber er ist, glaube ich, der Souverän des Staates. Offiziell.
Also offiziell.
Was in der Demokratie das Volk ist.
Ja, ist ein bisschen,
aber es ist ja auch nur offiziell.
Ja, ja, ist wie der lange, ich habe mir neulich Larry Flint angeguckt, ist wie der abgetretene CEO und die Geschäftsführung machen andere schon.
Ja, also die konstitutionelle, die parlamentarische Monarchie ist die moderne Form, wie die Briten heute. Jetzt habe ich es gerade schon gedroppt. Die konstitutionelle Monarchie ist so ein Zwischending. Also da gibt es schon wirklich einen König, aber es gibt noch eine Verfassung, die rein rechtlich eigentlich über ihm steht. Das ist so ein Zwischending, das ist so eine Grauzone, das ist so eine Übergangsform. Die eigentliche Hardliner, fuck you in the ass und mach, was ich tue, Form, das ist, wir kennen sie alle, die absolute Monarchie.
Das heißt, beim König der Löwen leben die im Prinzip, das ist so die Savannen-Variante von Nordkorea eigentlich, ne?
Ja, ja gut, Kommunismus ist ja nochmal was anderes, aber du kannst dir, also Simba vorstellen als Ludwig dem 14.
Ja, genau.
Seine absolutistische Herrschaft.
Ja, ja,
die vor allem eine zentral orientierte absolutistische Herrschaft, ja, weil es geht nur um den Königsfelsen.
Ja, und die durch die Blutlinie weitergegeben.
Genau. Also das, woran man denkt beim Stichwort absolute Monarchie, die französischen Könige, Louis de 14, der Sonnenkönig, der
keinen Unterkiefer hatte.
Der Staat, c'est moi.
Der ihm weggefault ist, weil er so viel Süßkram gefressen hat, ne? Ja. Die
süßes Salz.
Grob gesagt, ja.
Die gepuderte Perücken trugen, die sich parfümiert haben, damit sie sich nicht mehr so viel waschen müssen.
Oh, das ja, so. Ja, der hat morgens hat er sich halt immer so eine Schale Wasser bringen lassen und da seine Fingerspitzen drin getupft. Ansonsten hat er sich nicht gewaschen.
Das war die französische Dusche.
Ich müsste ganz ehrlich sagen, ich glaube, auf Wacken mit uns würde das nicht anders aussehen.
Naja, gut gesprüht ist halb geduscht. Ne?
Ja, gut hochgespuckt, naja, und runtergelaufen ist halb geduscht.
Die Monarchen der damaligen Zeit in den meisten anderen Teilen der Welt waren wahrscheinlich nicht sehr viel hygienischer, aber die Franzosen sind halt so das Symbol für die absolute Monarchie.
Also das ist ja wirklich das Bild der Dekadenz, ja. diese Versailles-Nummer da, das ist schon wirklich richtig eklig.
Also gibt es mal Toiletten.
Nee, die hatten so Pagen, die da rumgerannt sind mit Eimern. Dann hast du halt da gerufen, irgendwie, Page, Kacko, ne?
Pisspage.
So ein Pisspage, der rannte dann an mit so einem Ding. Und dann hat, die hatten dann auch so Vorhänge dabei, die haben dich dann so umkreist. Dann hast du halt in den Eimer geschissen oder gekackt, gepisst, also je nachdem, was du so musstest. Dann hat er den Vorhang wieder weggezogen und ist damit wieder abgehauen.
Ja, echt?
Ja, und das haben die während der Bälle gemacht. Die haben ja den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Bälle und im Garten rumhängen und so ein Scheiß. Die haben ja wirklich nichts Sinnvolles getan.
Siehst du das?
Und ja.
Da ist es ja gut, dass der Löwe der König der Savanne eigentlich ist, weil, wie wir wissen, jeder Spielplatz und jeder Strand ist ein großes Katzenklo.
Ja.
Man kann einfach ein Loch buddeln und dann da reinknötern.
Wenigstens haben sie schon die wichtige Technologie des Eimers damals gehabt. Also um das
Technologie des Eimers. Ey, das muss man tatsächlich so sagen. Ja,
ja.
Technologie des Eimers. Derjenige, der jetzt erstmal auf die Idee kam, diesen blöden Eimer zu bauen, das war echt ein Genie.
Ja.
Also so einen ganz klassischen popligen Eimer, das ist ja auch gar nicht so unaufwendig gewesen. Wenn du bedenkst, die sind ja ursprünglich aus Holz gewesen, also so aneinandergezimmertes Holz. Ich weiß nicht, ob die ersten auch schon mit Metallringen verstärkt waren, aber so haben die ja im Mittelalter benutzt.
Mit Seilen.
Oder mit Seilen.
Mit Seilgriffen halt einfach.
Ey, das ist schon echt, die dicht zu kriegen, das ist eine Kunst.
Ja, ja, ja.
Das, ich habe mal so einen schönen Comic gesehen, wo einer auch so in der Steinzeit, der gerade das Rad meißelt, ne, und das dann einfach auf die Seite legt und in das Loch vom Rad so eine Stange reinstellt und im Prinzip das Rad als Standfuß nimmt für eine Stripperstange und die ganzen die ganzen Neandertaler stehen drumherum, eher Revoluzzer.
Ja, ey, das Wasserklosett, wie wir es kennen, der gute Tief- oder Hochspüler, das ist eine relativ moderne Technologie, die kam in Deutschland erst ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Also das erste Wasserklosett gab es schon im 16. Jahrhundert, da war das natürlich super, super das Hightech.
Stimmt nicht ganz.
Der klassische Donnerbalken.
Es gab im alten Griechenland eine
der Typ Ruine, mit dem Fluss.
Genau, der hatte so einen Bach unter seinem, also der hat sein Zimmer dahin bauen lassen, dass der Bach da drunter fließt, damit er in den Bach scheißen kann. Ja. Irgend so ein griechischer Herrscher am Arsch der Welt.
Falls ihr euch wundert, liebe Hörer, wir haben im Premium-Feed schon über die Geschichte der Toiletten mal kurz gesprochen, deswegen
ja, stimmt.
Stimmen wir da gerade gegenseitig mit A's und O's ein. Genau. In Deutsch, was ich gerade sagen wollte, in Deutschland verbreitete sich das moderne Scheißhaus mit Wasserspülung erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, aber war damals natürlich noch super heißer Scheiß. Also das war der Curved Screen des späten 19. Jahrhunderts, war das Scheißhaus.
Ja. Ich sag ja immer noch so, ne, wenn die Leute so,
der Neuronencomputer des 20. Jahrhunderts, des 2. Jahrhunderts.
Ich sag immer so schön, wenn die Leute dann noch immer sagen, oh, ich würde so gerne im Mittelalter leben. Ja, zu einer Zeit, wo es noch kein Klopapier gab und keine Tampons.
Klar, Männer viel Spaß. Männer haben sich, oh, ja, die hatten ja so Haarbüschel und so, die sich dann reingerückt haben.
Ach, Cherokee-Indianer-Tampon.
Ja, genau, ja.
Ach so, bei Switch
Haarbüschel.
Oder so, ne? Nee, das war bei South Park.
Bei South Park, ja, mega lustig. Nee, aber so im Mittelalter war das tatsächlich gang und gäbe, dass Männer sich halt zweimal im Jahr maximal gewaschen haben. Für gewöhnlich nur einmal an Weihnachten.
Zweimal?
Ja, und halt bei der Hochzeit haben die sich gewaschen.
Alter.
Also so richtig gebadet und so, ja. Das volle Programm. Frauen logischerweise häufiger, weil dann,
ne? Ja.
Die Notwendigkeit da besteht, aber bei Männern, pff, fuck it, ey, dann haben die halt gestunken.
Ach, auf so, mein Gott, im Regen arbeiten macht dich irgendwo aussauber.
Auf so alten Segelschiffen gab es früher in der Holzklasse da war das Klo einfach ein Loch in der Mitte und da hing ein dicker Strick runter, an dem sich die Leute den Arsch abgewischt haben.
Ja, oh, stimmt. Ja.
Das heißt, je höher du klettern konntest, desto besser konntest du die Puppe wischen.
Ja, also.
Da kriegt der Tauzi einen ganz anderen Begriff.
Also, eine gute Zeit für E. coli. Gut, wie sind wir jetzt zu vollgeschissenen Stricken auf Segelschiffen gekommen?
Weil wir haben erst über Monarchien
gesprochen.
Ja, und über Monarchien und darüber, dass du gesagt hast, die größte Erfindung seit dem Nussknacker.
Absolute Monarchie, um es auf den Punkt zu bringen. Der Herrscher muss sich vor niemandem verantworten und hat die alleinige Macht. Er kann auf gut Deutsch machen, was er will und mit wem er das will.
Ja,
und so,
bis irgendwer sagt, so nicht, Keule. Also das ist ja dann passiert in der Realität.
Ja.
Aber theoretisch ist das Gefüge so, ja.
Ja, ich kann mich noch erinnern, als die Zebras dann auf die Barrikaden gegangen sind, mit den Antilopen zusammen eine Gewerkschaft gegründet haben.
Ja. Aber die wurde coolerweise ziemlich schnell von den Hyänen dann im Keim erstickt.
Ja, das war so die moderne Mafia.
Also wir haben beim König der Löwen ganz klar eine absolute Monarchie. Oder habt ihr da irgendwo eine Verfassung gesehen?
Wissen wir nicht. Also Rafiki ist ja sowohl scheinbar Schamane als auch Arzt, als auch Anwalt oder zumindest Jurist. Der hat ja, der ist der Einzige, der weiß, wie das da läuft in dem Laden.
Ja.
Und vielleicht hat er eine Verfassung da
in seinem Typ Baum. Schmiert Löwensmilies an Höhlendecken.
Ja.
Ich wette auch,
das war vor ich weiß gar nicht, wie alt die sind, so um die 100.000 Jahre, war das ein Riesending. Ja. Wenn du heute in eine Höhle gehst und du findest da irgendwelche Löwensmilies und du kannst nachweisen, dass die von Urmenschen gemacht wurden.
Von Affen.
Dann wirst du nicht reich, weil du Archäologe bist und die nie reich werden, aber du hättest das Recht, reich zu werden.
Vielleicht hat Mufasa die auch mal mit einer Kralle so irgendwann in seinen jungen Jahren mal so in Wüstensand halt so reingekritzelt, einen ganzen Tag, ein Riesenfeld. Und als es verweht wurde, hat er gesagt, ach, ich sag einfach allen, ich hab's sagen.
Aber wir haben ja wirklich als Zuschauer keine Ahnung, wann der Film König der Löwen spielt. Das könnte vor 2 Jahren sein oder vor 2000 oder vielleicht sogar vor 20.000.
Oder in 2000, in 20.000.
Ja, stimmt, die Postapokalypse-These haben wir in der letzten Folge ja schon kurz angerissen.
Ja, kann alles gut sein.
Finde ich auch super spannend.
Ja, finde ich auch.
Obwohl, ich habe letztens ein Gedankenspiel gelernt, also in der Evolution.
Warst mal im Nachdenken, ja?
Nee, ich habe ein Buch gelesen. Das war nicht mein Gedanke.
Wow.
Der Mensch oder beziehungsweise das Säugetier an sich zeichnet sich ja hauptsächlich durch Komplexität auf, evolutionär gesehen. Ne? Also Säugetiere
und Anpassungsfähigkeit.
Anpassungsfähigkeit.
Ja, ja, klar, aber das spielt da ja mit drin.
Ja,
also der Unterschied
ja.
zu einem Bakterium, das es schafft, in der Tiefsee zu existieren, und einem Löwen, der es schafft seit, weiß ich nicht, wie lange laufen die in der Gegend rum? lass es 500.000 Jahre sein oder was, ja. So in der Form. So, haben sich beide so entwickelt, um sich anzupassen. Das Ding ist nur, dieses Bakterium existiert seit 4,5 Milliarden Jahren, praktisch unverändert, und der Löwe entwickelt sich immer noch. Und dieses Gedankenspiel in dieser Evolution geht davon aus, dass, und das finde ich gar nicht blöd, dass Komplexität innerhalb der Evolution eine Einbahnstraße ist. Das wird es so lange nicht mehr geben, weil das viel zu aufwendig ist, so einen Organismus am Leben zu erhalten. Die sterben ja auch super leicht aus. Siehe der Koala, wenn es kein ein relativ komplexes Wesen, wenn es keine Eukalyptusbäume mehr gibt, gibt es auch keinen Koala mehr. Also weißt du, die sind so spezialisiert auf bestimmte Eigenschaften, zum Beispiel der Mensch, dass wenn Wasser steigt, sind wir am Arsch. So, wenn die Bienen wechseln, sind wir am Arsch. Von so einer scheiß Biene sind wir abhängig. Ja. Also die komplexen Wesen sind viel zu kompliziert, am Leben zu erhalten. Und gut 99% der Bevölkerung auf der Erde sind ja auch Einzeller. Und der Mensch zum Beispiel, also die Gattung Homo besteht nur noch aus einer einzigen Art. Das ist nur noch der Homo sapiens. Alle anderen sind ausgestorben. Und
hast du in Frank Schätzings Der Schwarm gelesen, ne?
Genau, ja.
Ach du, nix ja, spoilern.
Das ist aber halt ein super geiles Gedankenspiel, dass der Säugetier an sich zum Aussterben verurteilt ist, weil es einfach eine Sackgasse ist in der Evolution. Das ist eine scheiß Idee gewesen.
Das ist auf jeden Fall eine düstere und interessante Idee, These.
Ja. Also deswegen, wenn König der Löwen in 20.000 Jahren wird wahrscheinlich so nicht existieren können, weil ich glaube nicht, dass die Säugetiere... also ihren Siegeszug noch 20.000, 30.000 Jahre aushalten werden.
Also das
ist einfach zu komplex.
Die These können wir nicht nachprüfen, denn wir haben jetzt nicht eine repräsentative Anzahl von Planeten, auf denen wir das einfach mal ausprobieren können, mit einer Doppelblind- und einer Placebo-Gruppe.
Ich glaube, wir haben das schon. Du willst es uns nur nicht sagen, Fred.
Ja, ja, aber wir haben ja unseren eigenen Planeten, und das hat es ja im Prinzip schon mal gegeben mit Dinosauriern, ist, so unfassbar komplexe Wesen.
Sehr kleine Stichprobe.
Ja, gut, das stimmt, aber es gab schon mal eine dominante Spezies auf diesem Planeten, also die Dinosaurier, super komplexe Wesen, und die sind Echsen sind ja viel einfacher als, obwohl, nee, stimmt gar nicht, die waren gar nicht kaltblütig.
Und es waren vor allem keine Echsen.
Ja, genau, es waren keine Echsen.
Wo warst du bei unserer Jurassic Park-Folge?
Fällt mir gerade alles wieder ein. Unheimlich komplexe Wesen. Es hat ein popliges Ereignis gebraucht, um die komplett auszulöschen.
Ja.
Ne? Also das ist so...
Oh, poplig war das nicht, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, aber den Einzelnen war es scheißegal. Also diese komischen Amöben, die da in irgendwelchen Black Smokern, also diese Unterwasser-Schornsteine existieren, denen war das scheißegal.
Ja, ne? Also ja, aber ich find den Gedanken ein bisschen kurz gedacht, dass man jetzt sagt, die Amöben sind uns irgendwie überlegen, weil das ist halt...
Nein, die sind halt
primitiv.
Ja, aber
die sind halt primitiv und deswegen robust.
Ja, aber das ist ja menschliches Herangehensweisen. Also menschliches Denken an der Stelle. Komplex gleich besser. Ne? Ja. Also weil wir in der Lage sind, Mikrofone zu bauen und Scheiße zu erzählen, sind wir besser als diese Amöben. Diese Amöben, die seit 4,5 Milliarden Jahren praktisch unverändert leben, sind rein evolutionär gesehen das viel geilere Modell.
Tobi, wenn es eine Sache gibt, an der man die Entwicklungsstufe einer Zivilisation messen kann, dann sind das scheiß Mikrofone bauen und Scheiße labern.
Das ist so, wenn du in deinem Zeit oder in deinem Zeitgeschehen so weit gekommen bist, dass das hier eine Rolle spielt. Ja. Wir sitzen und nur über König der Löwen diskutieren.
Leute,
dann weißt du, es ist nicht viel los.
Ich find's sowieso, ich hab neulich
das kannst du nicht machen, wenn du am Verhungern bist.
Ohne Scheiß, ich habe mir auch die erste Folge neulich angehört und hab so bei meiner eigenen Person so unter der Dusche gedacht, so, hey, ganz ehrlich, wenn das mal irgendwie rausgesendet wird ins Weltall und das hören irgendwelche Aliens und fangen an, das auseinanderzunehmen, die kommen 100% nicht hierher.
Ja. Warum auch? Seine Spezies, die Zeit für das hat. Ja. Also nicht nur Zeit, den Scheiß zu zocken, also es ging um Far Cry Primal in unserer ersten Folge, nicht nur Zeit hat, den Scheiß zu zocken, sondern danach auch noch drüber zu reden.
Ja. Also an alle da draußen, die jetzt gerade im Auto sitzen, in der S- oder U-Bahn, die gerade joggen, die gerade abwischen und drei Idioten zuhören, die darüber sprechen, das ist Evolution.
Ich sag dir ganz ehrlich, ihr wart
die Fittesten und jetzt guckt euch an. Und jetzt guckt euch an.
Wie sagt man das so schön? Du hast dich gegen 20 Millionen Spermien durchgesetzt, jetzt guck dich an.
Du bist das Ergebnis von 4 Milliarden Jahren Evolution, benimm dich auch so.
Gut, okay. Also der König ist der alleinige Herrscher und hat mit seiner Kralle mal Scheiße in den Sand gerissen.
Genau. Und um tatsächlich diesen kurzen Ausflug in die Herrschaftstheorie zu beenden, wir haben es hier zu tun beim König der Löwen mit einer sogenannten Erbmonarchie, eine sogenannte hereditäre Monarchie. Das heißt,
Boah, Fried.
Dass der Herrschaftsstatus weiter vererbt wird. Das klingt jetzt für uns banal, weil das ist so die gängigste Form der Monarchie, aber es ist auf jeden Fall immer super geil, ein intelligentes Wort dafür zu haben.
Ja, ey, Tobi, ich wollte gerade sagen, ey, Tobi, hast du auch gerade gehört, wie Frieds Eier auf den Boden gefallen sind bei dem Wort?
Können wir auch was Kluges sagen?
Können wir auch was Kluges?
Klugen Begriff?
Endoplasmatisches Retikulum.
Wow. Entmythologisierende Existenzialinterpretation. Ja.
Das ist das, was unseren Podcast sehr gut beschreibt.
Ja.
Also, wir haben.
Das stimmt sogar irgendwie.
Ja,
wir entmystifizieren
ja, das sind
aus unserer eigenen Warte.
Ja, erklären heißt dann zaubern, ganz klassisch gesagt.
Wir haben es hier mit einer patrilinearen Erbmonarchie zu tun. Das bedeutet, die Jungen, die Burschen erben das Herrschaftsamt. Übrigens kann man unterscheiden zwischen einer, jetzt wird's gut, Leute, einer Primogenitur.
Okay.
Wo das älteste Kind den Herrschaftsanspruch erbt.
Ach, dafür gibt es auch ein Wort.
Gibt's. Primogenitur. Also wir haben es hier mit einer hereditären, patrilinearen Primogenitur zu tun.
Aber gibt es auch noch
Sekundäritur
und Tertiäritur?
Das Ding ist, das finde ich gerade ganz interessant, weil ich weiß, einer von unseren Hörern hat auch die Frage gestellt, ob wir mal das ganze Mysterium zu Simbas Sohn mal erläutern können. Ich weiß seinen Namen gerade gar nicht mehr, weil das Ding ist
der
nämlich...
Film war doof.
Das Ding,
der zweite
das,
Film?
Ja, das Ding ist nämlich einfach, den gab's tatsächlich, den gab's aber nur in so einer Buch-Comic-Reihe, quasi, die parallel zu der König der Löwen mal entstanden ist.
Ja, aber es gibt ja den Film um den Sohn von Simba. Der zweite Teil dreht sich um den Sohn von Simba und Nala.
Nein.
Doch.
Um den Sohn von Scar.
Ist das nicht der Sohn von Simba?
Nein, das ist der Sohn von Scar.
Ja, das sieht man ja auch, dass das der Sohn von Scar ist. Wo ich mich noch gefragt habe, wann hatte der denn Zeit zu bimseln?
Es ist nämlich Simbas Tochter, die ja dann die Herrschaft übernimmt.
Ja, richtig,
und vor allen Dingen das Ding an der Sache ist nämlich, eigentlich sollte sein Sohn das Ganze übernehmen. Der ist aber von der Löwin getötet worden, die dann halt ins Schattenland deswegen verbannt wurde.
Ja. Und dann gibt's so einen Krieg zwischen den guten und den bösen Löwen und am Ende vertragen sie sich alle wieder. Mhm. Also genau, wir haben es mit einer hereditären, patrilinearen Primogenitur zu tun. Scheiße, Leute, merkt euch das. Haut das euren Kollegen morgen in der Kantine um die Ohren.
Genau, so beim Weißkohler. Hey Horst, hast du schon gehört? Beim König der Löwen geht es um eine patriale Herogenitur.
Hereditäre, patrilineare Primogenitur.
Primogenitur.
Und Tobi,
was hast du für eine Geschlechtskrankheit?
Also, das ist der Klassiker, das kennen wir alle. Und das ist so krass in uns eingespeichert, dass wir oft denken, es gibt gar nichts anderes. Doch, das Gegenteil einer Primogenitur ist eine Ultimogenitur, bei der das jüngste Kind...
Das gibt's auch?
Ja, den Herrschaftssitz erbt. Das ist sehr selten, aber das gibt es zum Beispiel in bestimmten ländlichen Gebieten in Asien. Zum Beispiel in Nepal und so weiter gibt es tatsächlich Gesellschaften, die eine Ultimogenitur haben, wo das jüngste Kind den Anspruch erbt.
Es gibt in Asien, also ich habe ja mir jetzt mal deinen Bildschirm so gedreht, dass ich diese Worte lesen kann. Gibt es mehrere, also mindestens ein, aber ich glaube auch mehrere, so ich nenne sie jetzt mal Stämme oder so kleine Völker, die matrilinear Primogenitur Ultigimme irgendwas sind. Nee, das Ulti war ja das andere.
Ja,
das aber, heißt, also, dass so Matriarch, also das eine heißt, matriarchatisch aufgebaute
Herrschaftskultur. Heißt das der jüngste männliche Erbe
weibliche.
Der jüngste weibliche Erbe.
Genau. Also das gibt's halt eben auch. Das ist im Tierreich gar nicht so selten. Bei den Menschen, also gerade so im Mittelalter und so praktisch undenkbar, aus europäischer Sicht.
Ja.
In Asien war das gar nicht so wenig verbreitet und gibt's auch heute noch.
Ich kann dir tatsächlich auch erklären, woran das liegt. Also wieso es dort eine solche Matriarchat gibt. Überall dort, wo der Lebensraum sehr stark eingeschränkt ist, Richard, was willst du mir mit deiner...
Hast du gerade schon wieder einen ziehen lassen, Alter?
Ich? Nee, echt jetzt? Stinkt's hier?
Ja, Mann.
Das war der Löwe. überall dort, das finde ich spannend, überall dort, wo der Lebensraum, der Platz sehr knapp ist, hier im Gebirge und so weiter, wo du echt nicht viel Platz hast. Du kannst nicht auf so einer Steilwand deine Kinder großziehen. Du musst wirklich mit wenig Platz auskommen. Dort gibt es relativ häufig solche Matriarchate, die von Frauen beherrscht werden, wo auch eine Frau mehrere Männer hat, weil die sich dort nicht so krass fortpflanzen können. Jetzt pass mal auf, das Modell, das wir kennen, das wir so kennen, sag ich mal, ein Mann, viele Frauen. Das ist in der Biologie, das ist eines meiner Lieblingsworte übrigens, ist das eine polygyne Gesellschaft, also ein Mann und viele Frauen, kommen wir später noch bei den Löwen hinzu. Ja. Das hat folgenden Vorteil, du kannst dich super krass vermehren, denn der Mann, um es jetzt mal ganz platt runterzubrechen, kann jeden Tag vögeln. Der kann jeden Tag seinen Samen abgeben. Ne?
Und bis zum Tod.
Außer es ist ein Bier- und Dartabend, da braucht er seine Ruhe.
Die Frau muss
oder in eine Arbeit was anstrengend.
Also den Mann kostet ein neues Leben zu erschaffen 30 Sekunden seiner Zeit.
Ja. Wer länger als 20 Sekunden braucht, weiß nicht, wie es geht.
Eine Frau kostet die Erschaffung von Leben 9 Monate und manchmal, besonders in primitiven Kulturen, ihr eigenes Leben super anstrengend.
Es sei denn, du bist in der Chefetage und bei der Produktplanung und da gehen die Leute auch davon aus, dass 9 Frauen in einem Monat ein Kind gebären können.
Mathematisch gesehen macht das super Sinn.
Ja, auf jeden Fall.
Das bedeutet, wenn du viele Nachkommen zeugen willst, ist das perfekte Modell ein Mann, viele Frauen, die er begatten kann. Wirklich ganz wertneutral. Wenn du in so einer Umgebung bist, wie in den Anden oder in irgendeinem krassen Gebirge und du hast wenig Raum, dann ist das scheiße, denn dann hast du plötzlich überall, dann wird der Raum knapp. Da gehen die nämlich ein anderes Modell. Eine Frau und viele Männer. Das heißt, du hast eine potente Familie, die Männer, ne, können anpacken, ne, können gut die Familie verteidigen. Da du eine Frau hast, explodiert die Bevölkerung aber nicht. Das heißt, du hast da eher eine kleine, potente Familie als eine große Wischiwaschi-Familie. Das klingt komisch.
Okay. Ist aber eigentlich wenn man vom Konzept der Spezialisierung ausgeht, das cleverere System.
Wäre für unsere heutige Welt eigentlich das bessere System.
Ja.
Also für unsere heutige überbevölkerte Welt wäre das tatsächlich das bessere System. Eine Frau hat mehrere Männer. Ja. Viele Grüße an alle weiblichen Hörer. Hörerinnen, die in diesem Moment uns
Tinder
grade,
installieren.
Gerade Tinder installieren.
Ja,
und was war das so schön? Papa, warum wollen immer eigentlich alle Männer eine Jungfrau haben? Naja, Timmy, pass auf, die Sache ist so. Du trinkst ja gerade deine Sprite hier, ja. Aus einer Dose, ja. Und jetzt stell dir mal vor, dir hätte jemand die Dose verkauft und 20 Typen hätten da schon ihren Pimmel drin gehabt. Willst du das doch trinken?
Wie dumm. Aber das kann man
jetzt so mega Entschuldigung, ich werf gleich 5 Euro ins
Sexistenglas. Aber den Gedanke kannst du ja andersrum auch machen. Stell dir vor, du bist eine Sprite-Dose. Möchtest du dann einen Mund haben, der vorher schon an 50 anderen verschmierten Dosen gelutscht hat?
Das ist mir egal, ich bin eine Dose.
Oh nein,
warte, nein.
Nein, ne,
warte. Ich wusste es.
Warte, nein.
Also alle weiblichen Hörer mögen uns jetzt gleich um ein paar Prozentpunkte mehr nach unserem Aufruf zum Polyandrismus. Ja, so heißt es, wenn eine Frau mit vielen Männern
schwänzelt. Ohne Scheiß, wirklich, ne? Man sagt ja immer so schön, wenn ein Typ irgendwie mehrere Weiber hat, ist er ein Held. Wenn eine Frau mehrere Typen hat, ist er ganz böse dann als Schlampe verschrien. Ohne Scheiß, Respekt für beide. Das ist doch cool.
Ich finde das auch gut.
Du polarisierst ja mal wieder richtig heute, Richard.
Ich merke das schon. Aber ich finde das ist doch cool, wenn eine Frau mehrere Sexualpartner hat. Soll sie machen.
Alle Titten, ole.
Alle Titten, ole.
Alle Brüste.
Alle Brüste.
Alle Brüste. Können auch männliche sein.
Alle Brüste, ole.
Kostsalat.
Ja. Die politisch korrekte Version dieses Liedes. Genau. Performt von Kack und Sach.
Man kann doch noch spezifizieren, alle Brüste in allen Formen, Farben, ole.
Ja, aber das beinhaltet alles. Da wollen wir jetzt nicht mal zu. Also,
ich wollte gerade sagen,
das kommen wir hier noch ins Gendern. Alle Brust und Brüstinnen, ole.
Also bevor wir jetzt so richtig krass in den Kreislauf des Lebens einsteigen, das klingt eklig, interessiert uns alle ja echt brennend, wie ist es mit den Löwen und dem anderen Ungeziefer, was wir in dem Film da sehen, im Real Life?
Ja. Nicht die Bienchen und die Blümchen, wie ist Löwe und Löwin?
Wie ist der Lion King im Real Life drauf?
Vorweg, das habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt und ich möchte das wiederholen. Es gibt keine Löwen im Dschungel. egal was ihr in Kindergeschichten lest oder in irgendwelchen 80er-Jahre-Songs hört, es gibt keine Löwen im Dschungel.
Genau, wenn ihr im Thalia seid und ein Kind sowas reden hört, schlagt ihm das Buch aus der Hand, verprügelt es und sagt ihm, wenn du jetzt fragst, warum, dann hau ich nochmal zu.
Genau, wenn du einen Zweijährigen sagen hörst, der Löwe ist der König des Dschungels, dann haust du dem richtig ein paar um die Ohren.
Und dann reißt euren Pulli auf und zeigt ihm euer Kack- und Sack-T-Shirt.
Genau.
Genau, und wenn er auf dem Boden liegt, dann noch so ein bisschen, ne?
Also, ja. Also wo die maximal vorkommen, ist halt in Trockenwäldern, also sprich, wir reden hier von der afrikanischen Savanne, da wo dann 8 Büsche pro Quadratkilometer vorkommen und nicht 4. So, also das ist wirklich das Maximum an Wald, das die ertragen.
Also das sind wirklich ebenen Tiere.
Genau, wir reden jetzt aber auch von dem klassischen Löwen. Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich glaube, Pantera Leo oder so ähnlich heißt der. Also den wir im König der Löwen sehen. Die kommen halt im Dschungel nicht vor. Es gibt aber auch nicht wirklich Löwenarten, die im Dschungel vorkommen. Eigentlich gar keine, so viel ich weiß. Vielleicht gibt es irgendwo so eine kleine Mutation ich wollte gerade sagen, im sibirischen Dschungel. Also nein, also es gibt keine.
Man kennt ja allgemein jetzt auch
nicht. Sibirischen Dschungel, Mann, ey, da wo Santa Claus seine Zuckerstangen züchtet.
Es ist ja aber jetzt auch nicht so, dass der Hörer oder wir auf Anhieb Löwenarten aufzählen können. Man kennt halt den Löwe.
Genau, also der heißt irgendwie Leo Pantera oder Pantera Leo irgendwas. Irgendwas mit Pantera auf jeden Fall. Was ich cool finde, weil die Band cool ist. So,
Pantera Leo, ganz genau.
Pantera Leo, ja. Genau, das ist so dieser klassische Löwe, den wir auch in König der Löwen sehen. Die kommt für gewöhnlich, und das finde ich jetzt interessant, in Rudeln vor oder halt eben auch einzeln. Sowohl Männchen als auch Weibchen.
Echt?
Weibchen deutlich seltener als Männchen. Aber es gibt auch weibliche Löwen, die alleine durch die Gegend streifen. Das gibt's auch.
Ernsthaft?
Ja.
Krass, ich dachte immer, das wären so eine ganz krassen Herdentiere.
Das überrascht mich jetzt auch.
Sind sie im Prinzip, aber das gibt's halt auch. Und also das ist auch jetzt nicht so eine Einzelart, dass das untergeht einfach in der Statistik. Das gibt's einfach. Ich habe da so einen ganz interessanten Artikel oder mehrere Artikel gelesen von so einer Truppe von Wissenschaftlern, die halt, ich glaube, 6 Jahre waren's, also 3 oder 4 Löwenrudel beobachtet haben. Und halt alles notiert haben, was die Scheißer machen. Wirklich alles. Über 6 Jahre lang.
Wenn ich das ganz
super spannend.
Wenn es das ist, was ich glaube zu meinen, gerade zu kennen, was Tobi gelesen hat, wen das interessiert, sollte tatsächlich mal, es gab nämlich genau, glaube ich, sowas mal im National Geographic. Ist eine mega geile Reihe geworden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es im National Geographic, also in der Zeitschrift war, aber wer sich für sowas interessiert, kann ich echt nur empfehlen. Ja. Das ist mega geil.
Also auf jeden Fall super interessant, was die auch alles herausgefunden haben.
Weil
wie zum Beispiel das mit den Einzelgängern.
Weil wir gerade über verschiedene Löwenarten gesprochen haben. Es gibt zum Beispiel noch einen asiatischen Löwen oder einen Angola-Löwen. Ich habe jetzt hier gerade Bilder auf. Kannst du als Nicht-Zoologe aber optisch nicht voneinander unterscheiden?
Doch, der Angola-Löwe hatte die geilste Frisur.
Also ich muss dir ehrlich sagen,
ich bin 40-jähriger Tracker, ey.
Ich muss dir ehrlich sagen, die sehen für mich gleich aus. Die sehen für mich normal.
Die Mähne ist unterschiedlich.
Ja.
Ganz leicht unterschiedlich.
Ja, ganz leicht unterschiedlich. So viel dazu. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Ich heute ganz viel. Ich habe einen anstrengenden Arbeitstag gehabt heute.
Für jedes eine imaginäre Backenwatsche.
Nee, also das ist
Tobi, entspann dich.
Ich muss noch kurz reinkommen.
Wir können uns ja auch durchfragen.
Genau, die sind so aufgebaut, diese nennen wir die
Löwen.
Gib mir eine Sekunde. Die Löwenrudel sind wie folgt aufgebaut. Du hast für gewöhnlich 1 bis 5, 6 Männchen pro Rudel. Eins davon ist tatsächlich der Chef. Das ist das dominanteste Männchen unter diesen verschiedenen Männchen, die sie haben. Und dazu gehören eine ganze Horde von Weibchen. Ein Rudel kann so zwischen tatsächlich 4 und 40 variieren. Also da gibt es unterschiedliche Zahlen. So manche sagen 33 und so. Ne? Aber es gibt Rudel, die aus 4 Löwen bestehen, und es gibt Rudel, die aus 40 oder 50 sogar.
Warte mal, wenn Gruppen von Löwen, werden die Rudel genannt, nicht Herde? Nee, Quatsch.
Rudel. Herde sind wirklich Huftiere.
Ja. Ne? Okay, gut. Da habe ich es vorhin nur falsch gesagt. Entschuldigung dafür.
Also du hast, beim Wölfen spricht man von Pack. Ne? Also das ist nochmal was anderes. Aber jedenfalls nennt man das bei den Rudeln.
Weißt du, wie eine Affenbande genannt wird? Ein Kongress.
Ehrlich?
Ja. Ernsthaft?
Eine Affenbande
verarscht
wird
mich.
Affenbande wird Kongress genannt.
Nicht dein Ernst.
Ich habe mal Aufnahmen gesehen von Affen irgendwo in Asien, bei denen man herausgefunden hat, weil man hat es aufgenommen, mehr oder weniger aus Versehen, die einen Totenkult haben. Die beerdigen nicht, sondern die bahren ihre Toten auf.
Krass.
Und dann ziehen die in so einer Prozession durch den Dschungel, tragen diese Leiche vor sich her, legen die irgendwo hin, stehen dann ganz lange drumherum, sagen gar nichts und verschwinden dann wieder. Das ist der erste Schritt zur Kultur. Also Totenkulte waren die ersten kulturellen Dinge, die wir kennen.
Paviane neigen zur Prostitution.
Ja, stimmt, das haben wir auch schon bezahlten.
Also es gibt wirklich so Pimpaffen, die sich dafür bezahlen lassen in Nahrung, dass sie halt ihre Affenweibchen mit den anderen knappern lassen. Gut,
aber dazu muss man sagen, der Pavian ist auf der Intelligenzskala nicht so weit oben.
Okay, Löwe.
Genau. Diese Rudel bewachen ein Gebiet, und das sehen wir ja auch in König der Löwen, alles, was das Licht berührt, bla bla, das ist ja ein Riesengebiet, das kann tatsächlich bis zu 400 Quadratkilometer groß sein. Also die haben wirklich riesige Gebiete zum Teil, für gewöhnlich sind es aber weniger, so um die 20, 30, aber ne, je nach Rudel, wie viel Platz halt auch da ist. Und das ist wirklich der einzige Faktor, worauf es ankommt, wie viel Platz ist da, wie groß ist das Nahrungsangebot. Je kleiner das Nahrungsangebot ist, desto größer logischerweise das Revier, weil da will da auch keiner hin. Ja. So, ne? Was halt zum König der Löwen spricht, warum sind die nicht abgehauen? Es gab halt noch was woanders. Mhm. So, und das, man muss sich den Löwenrudel nicht ganz so zentriert vorstellen, wie das im König der Löwen dargestellt wird. Also du hast jetzt nicht einen Felsen oder eine Wiese oder was, obwohl es gibt keine Wiesen, die leben in der Savanne, ein Busch, wo die sich alle drum versammeln, wo der König in der Mitte sitzt und alle drumherum. So funktioniert das nicht, die sind schon verteilt.
Streifen umher.
Genau, die streifen umher, die Weibchen sammeln sich in so Gruppen, in so kindergartenartigen Gruppen tatsächlich, wo sich Schwestern, Tanten, Cousinen und so weiter gegenseitig um den Nachwuchs kümmern.
Das heißt, diese Putzszene, was wir sehen, wo Nala und Simba so am Kopf und am Arsch geleckt werden, das ist cool.
Genau, das läuft so. Man muss sich das nicht so, oder man kann sich das nicht so sozial vorstellen, oder es ist nicht so sozial, wie wir uns das gerne vorstellen. Es läuft jetzt nicht so, dass Mutter A das Kind von Mutter B sauber macht, sondern Mutter A macht das Kind von Mutter B sauber. Also wenn ein Weibchen gerade kein Kind hat, dann kommt das vor, dass die sich halt auch umeinander kümmern.
Das eigentlich ganz clever.
Das ist ziemlich clever,
ja. Das ist...
Und,
das ist wirklich wie moderner Kindergarten.
Ja, genau.
Das
genau.
Ist und, echt gut beschrieben eigentlich. Ja,
so
krass.
Im Prinzip funktioniert das so. Es ist halt, ist nicht wirklich ein sozialer Charakter dahinter. Das ist logischerweise, das hat halt einen ziemlich effizienten Effekt, ne? Dass halt Kinder sinnvoll aufgezogen werden, groß geworden werden, auch wenn die Mutter jagen ist. Genau. Und die Mutter geht auch mehr oder weniger unabhängig von ihrem Kind jagen. Also die geht dann einfach und die anderen kümmern sich halt um das übrig gebliebene Kind. Was ich super interessant fand, Löwinnen sind untereinander absolut gleichberechtigt. Also es gibt keine Hierarchiestrukturen unter Löwinnen.
Also es gibt auch keine Königslöwinnen.
Es gibt auch keine Königlöwinnen, gar
nichts. Keine First Lady Löwin.
Es gibt generell keine Monogamie unter Löwen. Also was wir in König der Löwen sehen mit Nala oder mit wie heißt sie nochmal, Sarabi. Sowas gibt's nicht. Also es gibt da keine Hierarchie und es gibt auch keine Monogamie.
Polygynie, auf Deutsch veralteter Begriff, viel Weiberei. Von griechisch poly, viel und gyne, Frau.
Genau. Und was der andere spannende Effekt ist, es gibt auch keinen Gruppenzwang unter Löwinnen. Das heißt, wir kennen alle diese Struktur, Löwinnen ziehen gemeinsam auf die Jagd, haben super clevere Strategien, wie sie so eine Antilope jagen und so weiter. Das stimmt, das haben die, das machen die auch so, aber bei weitem nicht immer. Das sind nur die coolen Bilder, die wir dann halt auf BBC sehen. Für gewöhnlich jagen die tatsächlich alleine, aus dem ganz einfachen Grund, jagen ist gefährlich.
Ja.
Und wenn du verletzt wirst und ein Kind hast, ne? Mhm. Also schnappst du dir lieber alleine so ein kleines, krankes Scheißvieh, wo du nicht 5 Löwinnen für brauchst, dann geht halt nur eine los, schnappt sich das Ding und frisst es und bringt vielleicht sogar was mit, das kommt natürlich auch vor, ist aber nicht gang und gäbe. Nur wenn du wirklich was Großes reißen willst, 3, 4, 5 Gnus oder generell Gnus, das sind ja schon ziemlich kräftige, große Tiere, dann schließen sie sich in einem Verbund zusammen, wo es aber auch vorkommt, dass die dann einfach ihren Einsatz verpassen, weil es zu gefährlich ist. Dann sagen die einfach, nee. Es gibt keinerlei Gruppenzwang. Das ist total irre. Und da ist auch scheinbar keiner pissig dann, wenn das so passiert. Also es gibt ja auch keine Streitereien. Also die sind wirklich absolut gleichberechtigt und es gibt keinen Gruppenzwang. Da ist jedes ein einzelnes Individuum, das entscheidet, ob sie da jetzt mitmacht oder nicht.
Krass. Tobi, du hast in einer der letzten Podcast-Folgen, glaube ich, von uns so einen Nebensatz mal gedroppt, der aber eigentlich, der jetzt gerade sehr gut passt. Raubtier zu sein ist scheiße. In der Hai-Folge hast du das gesagt. Und ich glaube, dass wir in der Jurassic Park-Folge schon mal kurz darüber gesprochen haben, ein Prädator zu sein im Tierreich. Wir alle finden das cool, weil wir halt, weil Jäger sein, ne? Das hat was Schickes. Jaguar.
Die sehen doch immer cool aus.
Ja, Reißzähne, gefährliches Auftreten und so weiter. Aber ein Raubtier in der Zoologie, im echten Leben zu sein, das ist Stress pur und es ist voll gefährlich. Als Pflanzenfresser, als Gazelle, chillst du dein Leben, du hängst rum, frisst Gras und...
Musst dann halt nur wegrennen, wenn das Raubtier kommt.
Ja, aber hey, das passiert nicht jeden Tag.
Schon jeden Tag, aber nicht dir.
Wir sehen die Bilder von BBC, wo ständig irgendwelche Tiere gejagt werden. Im Real Life als Gazelle taucht vielleicht, ist jetzt nur aus der hohlen Hand geschossen, alle paar Wochen mal ein Löwe auf und du bist im Rudel unterwegs und kommst deswegen meistens lebend davon. Genau.
Also das ist eben das Ding, im Leben einer einzelnen Gazelle kommt das super selten vor. In Gazellenhorden logischerweise jeden Tag, weil jeden Tag müssen Löwen fressen, jeden Tag müssen Krokodile fressen.
Ja, klar.
Stimmt nicht, die können natürlich auch länger ohne, aber wenn sie da sind, fressen die. Ja, also du hast ja so Saisons, sag ich mal, wo dann die Antilopen und Gnus und so weiter, die ziehen ja hunderte von Kilometern durchs Land.
Ja.
Jedes Jahr. Die rennen riesige Kreise, wenn man so will. Ne? Es gibt da andere Strukturen, bla, aber man stellt sich das vor wie einen großen Kreis. Die laufen im Prinzip immer von Futterstelle zu Futterstelle, je nachdem, wo gerade das Wetter geil ist. Und wenn du halt als Raubtier, so funktioniert das zum Beispiel bei Löwen oder auch bei Krokodilen, du hängst dann halt in deinem Revier rum und wartest, bis die wiederkommen. Und wenn die da sind, dann frisst du dich halt voll, bis es nicht mehr geht und wartest halt, bis die nächsten kommen. Löwen sind natürlich da dann angesiedelt, wo das häufiger passiert. Bei Krokodilen kann das auch vorkommen, dass die Wochen, Monate lang nichts essen.
Ich finde das so witzig, weil tatsächlich mein bester Freund hat irgendwie auch mal gemeint, bei einer Unterhaltung zum Thema König der Löwen auch mal, so, ey, weißt du eigentlich, dass die ganze Geschichte vom König der Löwen voll nicht funktioniert hätte? Wäre das nur eine andere Tiergattung? Hä? Was meinst du? Ja, so... König der Krokodile ist nicht geil.
Das wäre voll der langweilige Film. Ja, die hängen nur rum.
Ja, so was machen wir heute? Lauern.
Aber um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, Jurassic Park Lost World sagt die Wissenschaftlerin, auf ein Raubtier kommen 10.000 Opfertiere, sonst funktioniert das Ökosystem nicht mehr. Wirklich nur jetzt aus der hohlen Hand geschossen, du bist eine Gazelle, du hast jeden Tag eine Chance von 1 zu 10.000, dass du angegriffen wirst. Es ist ein entspanntes Leben.
Ja.
Als Raubtier hast du jeden Tag von Neuem den Stress, fuck, wo kriege ich was zu fressen her?
Vor allem, du hast ja auch den Druck so untereinander, gerade in der Löwenherde ist es ja auch so, dass die alten Löwen ja auch von den jungen Löwen dann abgelöst werden.
Ja.
Vor allem, wenn du ein Raubtier bist und alt wirst langsam, weißt du, ein Pflanzenfresser, so, sorry, eine Primel kann ich wegrennen, die kann ich auch dann noch fressen.
Ja.
Klar,
ja,
du hast natürlich die Scheiße, dass du halt immer wieder auch was zu fressen finden musst oder dich vor Fressfeinden dann halt auch schützen musst, indem du vor denen wegrennst, aber ein alter Löwe, der halt nicht mehr kann, der ist zum Tode verurteilt.
Ey, viel geiler, geh auf simplere Geschöpfe runter, ne? Was ich vorhin schon mal meinte.
Ja.
Guck dir zum Beispiel so ganz simple Insekten oder Echsenarten, Oktopusse an, die tarnen sich nur.
Ja.
Also weißt du, oder Fische, die dann einfach aussehen wie ein Stein, die werden dann halt nicht gefressen. Oder sind einfach von Natur aus giftig und quietschgrün.
Ja.
Diese Pfeilgiftfrösche zum Beispiel.
Ja,
die werden deswegen nicht gefressen und können in Ruhe hier leben.
Diese Warnfarben.
Die greifen ja nicht nur Gazellen an, sondern manchmal müssen sie auch mit größeren Tieren kämpfen, die sich wehren können.
Da wird es halt kompliziert.
Es ist gefährlich. Und auch auf der Jagd nach einer Gazelle. Hey, so ein heftiger Löwe, der kann sich auch genau wie wir Menschen mal ein Bein brechen, wenn er jemanden verfolgt.
Das ist eben
das Ding. Und das ist ein scheiß Todesurteil in der freien Natur meistens.
Ja.
Stell dir mal vor,
eigentlich immer.
Ja. Stell dir mal vor, um ein Bild aufzubauen, du bist mega fleischhungrig.
Ach so, ein Bild aufhängen. Ich dachte gerade, du meinst wirklich
also
buchstäblich Bild aufhängen.
Jetzt stellt euch mal euren Alltag so vor. Ihr könnt keinen Salat essen. Ihr könnt euch nur von Fleisch ernähren. Nur. Die meisten unserer Hörer bekennen das. Und ihr müsst jeden Tag im McDonald's oder im Restaurant mit den anderen Gästen dort um die Wette rennen, um euer Essen zu kriegen.
Ja. Es gibt nur einen Burger.
Und im schlimmsten Fall müsst ihr euch noch prügeln mit irgendwelchen Leuten.
Ja,
jeden Tag.
Es gibt nur Anzahl X Burger und wenn du den nicht kriegst, dann musst du 5 Kilometer in die nächste Stelle halt rennen.
Es wird nie passieren, dass du da reingehst und einfach ohne Theater dein Essen kriegst. Du musst immer mindestens ein kleines Wettrennen machen. Immer.
Also das Leben als Jäger ist echt richtig scheiße.
Stressig.
Stressig. Und vor allem, was man ja auch nicht vergessen darf, so eine Jagd, gerade wenn man jetzt die Jagdstrategien sich von Raubkatzen oder Hunden anschaut, das ist halt auch super energieaufwendig. Ja. Also verbrannten Kalorien musst du erstmal wieder reinholen.
Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich so das nächste Ding, dass die Energie, die du aufgebracht hast, um deine Beute dann zu reißen, schau mal vor, dann bringst du mega Energie auf und dann ist das aber halt nur, weiß ich nicht, mager.
Ja.
Sagen wir mal wirklich, du hast meinetwegen jetzt eine Gruppe Gazellen, darunter ist eine, die ist so richtig fett und scheiße geil, ne? Und die willst du aber haben, hast aber nicht mehr genug Energie, weil du schon so lange dahin gewatscht bist und musst dir halt das arme, kranke Vieh dann halt irgendwie holen und reißt das dann und da ist aber vielleicht gar nicht mal mehr so viel dran halt einfach.
Hast halt weil, nur den Chickenburger ohne Soße.
Ja, also so
das
in etwa.
Das beste Beispiel dafür ist halt der Gepard, der dann auf knapp 100 Stundenkilometer, ich glaube sogar noch entweder ein Ticken drüber oder drunter, aber so um die 100 Stundenkilometer für wenige Zeit beschleunigt, überlegt mal, was das an Energie kostet, was das an Leistung, an Muskelleistung.
Um auf Topspeed von einem Geparden zu kommen, für einen Menschen sind es ungefähr 2000 Cheeseburger.
Ja, und jetzt zieh die Scheiße mal rein.
Mhm.
Ja klar, auf 100 Stundenkilometer, überleg mal, wie schnell das ist.
Oh, ja. Ja.
Um diese Kraft aufzubauen, diese explosionsartige Kraft, die aufbauen und dann halt wirklich 10, 12 Sekunden halt wirklich mal.
Die auch innerhalb von ein paar Sekunden.
Genau. Die dann halt vor allen Dingen so 10, 12 Sekunden dann noch wirklich auf Topspeed dann da halt wirklich rennen, um so ein Vieh zu kriegen, sind ungefähr kilokalorientechnisch ungefähr für einen Menschen runtergerechnet ungefähr um die 2000 Cheeseburger.
Gut, das ist natürlich nicht direkt vergleichbar, weil der Körper eines Geparden halt schon darauf angepasst ist.
Ja.
Trotzdem verbrennt er super viel Energie. Stichwort viel zu komplizierte Lebensform. Hat in der Natur wahrscheinlich keine große Chance.
Du bist eine viel zu komplizierte Lebensform.
Ja, das sage ich doch die ganze Zeit.
Du, ich finde Tobi ziemlich simpel. Schlafen, Sex, Bier, Pen.
Ja, ich gehe auch voll gerne ins Kino.
Okay. Unterhaltung. Erzähl ich zu Sex.
Primitivling.
In diesen Kindergärten ist es tatsächlich auch so, dass die nicht nur sauber gemacht werden, sondern sich auch von allen Weibchen ernähren. Da ist es dann aber auch nicht so der Fall, dass das so sozial läuft, sondern wenn ein Weibchen einpennt und ein Junges hat nichts zu essen, also nichts zu trinken in dem Fall, dann trinken die einfach an den schlafenden Löwinnen.
Und da haben die auch nichts dagegen?
Nö, also wenn die wach sind schon, dann sagen die schon, nee, du bist nicht meiner, lass mich in Ruhe, das kostet mich jetzt auch zu viel Aufwand, einfach Milch zu produzieren und so. Also man muss ein bisschen weg in solchen Situationen, das hatten wir ja schon ein paar Mal, von menschlichem Denken und auch von menschlicher Moralvorstellung.
Ja.
Weißt du, als Mensch sagst du, natürlich gebe ich hier, nimm meine Milch, so Kind, das sonst verhungert. Bei Tieren funktioniert das für gewöhnlich so nicht, es gibt natürlich Ausnahmen, weil deren oberstes Gebot ist, vermehren, überleben. Mhm. Diese zwei Strategien. Und alles, was dazu notwendig ist. Und in dem Fall, wenn die Löwin eh Milch hat und kein eigenes Jungen ist, was super häufig vorkommt, weil die verrecken wie Sau in der Natur. Klassiker, bei Menschen bist du noch vor knapp 200 Jahren auch ein Klassiker. Bevor das Kind bei Menschen jetzt keine 7 Jahre alt war, konntest du davon ausgehen, dass er tot war, das hat sich gar nicht gelohnt, einen Namen zu geben. Theoretisch hätte die Taufe ab 7 gereicht.
Da gibt's ein ziemlich krasses Video. Ich weiß leider nicht, ob's bei YouTube oder so jetzt ist, aber ich hab's mal gesehen. Da gibt's ein Video von einer Löwin, die also da in dieses Territorium kam eine richtig relativ große Herde Gnus, ne? Mhm. Die laufen ja auch in alle möglichen Gebiete dann halt irgendwie rein. Und das fand ich richtig krass. Da siehst du halt wirklich, wie die Löwin irgendwie irgend so ein Gnu halt hinterher rennt und eins aus dieser Herde sieht irgendwo so ein Löwenjunges, wirklich noch sehr, sehr junges Löwenjunges und bricht aus der Gruppe raus, nur über dieses Löwenjunges drüber zu rennen und dann wieder reinzugehen. Also richtig hart. Also einfach nur wirklich ausgebrochen, Löwen töten und wieder rein.
Ja. So. Bei was? Bei Hyänen?
Bei Gnus.
Bei Gnus.
Bei Gnus.
Ich habe den Anfang nicht mitgekriegt. Bei Gnus,
Ich habe jetzt hier mal gerade aus Spaß kurz mal nachgeguckt. 1870, das ist noch nicht so lange her, starben in Deutschland fast 250 von 1000 Kindern, also rund ein Viertel.
Ja.
Bei Tauben zum Beispiel ist es so, dass die sich in Städten so krass vermehren, dass die so einen heftigen Konkurrenzkampf haben, dass nur eine von 20 Tauben das Kindesalter überlebt.
Das ist echt.
Hast du die Tauben mal gesehen, die überleben? Die haben es aber verdient zu überleben, ey.
Also gerade hier in Hamburg, das sind echt eklige Brocken.
Ja, ey, Alter, die sehen halt aus wie, sorry, hast du mal die Crewmitglieder von der hier von Davy Jones gesehen, so sehen die Tauben hier in Hamburg aus. So.
Die Teile Schiffsteile.
Ja, die haben alle noch so einen Hirokesenschnitt.
Ja, genau.
Und so Plastikteile als Rüstung.
Ja, die Tauben, die hören so voll die Mad Max-Tauben, so mit abgehackten so, Zähnen und kaputten
so Anker
Augen.
Und Herzen tätowiert.
Ja, und so Tränen und so eine Scheiße aufs Auge tätowiert. Und so.
Ja, genau.
Ja, Alter, die Hamburger Tauben.
Genau, das aufs Auge tätowiert. Voll die harten Typen.
Und die Hamburger Tauben, das ist echt der Shit, Mann. Ja. Das sind echt, sind die Ratten der Lüfte, ey, was die überleben. Sogar im Industriegebiet, wo halt irgendwie so saurer Regen fällt oder so, weißt du, da putzen die sich drin, die Scheißviecher.
So, um jetzt langsam mal den Schwung zu den tatsächlich deutlich langweiligeren Männchen zu kriegen.
Also fassen wir nochmal zusammen, die weiblichen Löwen, voll cool, kümmern sich um die Kiddies,
Es wird noch cooler. Ja. Pass auf, ich habe mir die Schmankerl ja aufbewahrt. Löwinnen gebären ihre Kinder grundsätzlich versteckt. Also wenn die schwanger sind, laufen die halt noch im Rudel durch die Gegend, fressen mit den anderen mit und so weiter, wie das halt so läuft in so einem Rudel. Und sobald die checken, okay, das Kind kommt gleich, verstecken die sich und bringen das Kind versteckt zur Welt, damit keine Sau, also nicht mal, also vor allem nicht irgendeins von den Männchen auf die Idee kommt, dieses Kind zu töten. Also die sind clever genug, ihre Kinder versteckt zur Welt zu bringen. Und erst wenn die 5 oder 6 Wochen alt sind, gehen die mit denen zurück in diese Kindergärten.
Ach, was?
Also wenn die alt genug sind, selber zu laufen,
also die
selber zu fressen und
die
so.
Die entfernen oder sich von der Gruppe, genau, gebären das Kind und bleiben dann wirklich erstmal eine Weile.
6 Wochen da.
Krass. Ja. Das ist ja hart.
Wow.
Ist das ist so auch nicht untypisch in der Natur, aber für so Großkatzen ist es krass.
Ist es halt wirklich, wirklich Fact nebenbei. So Löwen sind halt wirklich, gehören zur Familie der Katzen halt einfach, ne?
Überraschung.
Ja, sorry.
Major Spoiler, ja stimmt.
Ja,
Löwen sind Großkatzen, Panteras halt.
Ja, ist das bei Löwen auch wirklich so allgegenwärtig, dass die Jungen gefressen werden?
Komme ich gleich zu. Okay. Das ist ein bisschen komplizierter.
Ich glaube, das ist bei ganz vielen Tierarten so.
Ja,
mich hat's gerade echt bei den Löwen überrascht.
Das ist so, also da hat Tobi bestimmt gleich noch was, aber das ist so unsere menschliche Sichtweise, die Tiere, die dazu neigen, ihre Jungen zu fressen, sind deutlich mehr als die, die es nicht tun. Also wir Menschen haben ja dieses Kindchenschema. Also ein normal denkender Mensch würde ja nie einem Säugling oder einem Kleinkind etwas tun.
Siehe heute in Hamburg.
Damit sind wir im Tierreich. Wir sind damit im Tierreich eher die Ausnahme.
Ey, also hast du echt nur bei großen Säugern, wie zum Beispiel bei Walen hast du es auch, bei Pferden hast du es, dass die halt ihre Kinder beschützen. Ja. Aber sobald es halt eben um Rudeltiere oder ähnliches geht.
Geht's ums Überleben, Alter.
Ich gehe jede Wette ein, wenn Fred mal ein Kind haben sollte und da versehentlich einen von seinen Nachos draufpackt, dann kriegt er aber auch den kalten, nassen Angstschweiß auf der Stirn, weil er an sich halten muss.
Das Ding in der Natur ist halt, wenn dein Körperbau so aufgebaut ist, dass du keine Feinde hast, dann kannst du dir erlauben, komplexe Kinder zur Welt zu bringen. Ja. Pflegebedürftige Kinder zur Welt zu bringen, wenige Kinder zur Welt zu bringen und die zu beschützen. Wenn du ein Rudeltier bist, wie zum Beispiel ein Löwe, wo der größte Feind, abgesehen vom Menschen, deine eigene Rasse ist, musst du solche Dinge halt eben machen. Bei Hunden genau das Gleiche, Hunde, Wölfe und so weiter.
Naja, bei so ein krasses, es klingt jetzt super primitiv runtergebrochen, aber für so ein Raubtier ist so ein Baby, das vor dir rumwatschelt, halt so ein Cheeseburger.
Ja, plus eine Bedrohung.
Da watschelt halt ein super leckeres, kleines Stück Fleisch vor dir her.
Also Kannibalismus ist weiter verbreitet, als man denkt.
Ich meine, und ja, das habe ich mal wieder in einer scheiß Arztpraxis in so einem scheiß Magazin gelesen.
Aus den 60ern?
ich meine, die Zahl ins Gehirn gespeichert zu haben, dass 80% aller Tierarten absolut alltäglich und normal Kannibalismus praktizieren.
Ja.
Du bist absolut in der Minderzahl, wenn du das nicht tust.
Ja. Also das ist tatsächlich, man muss aber dazu auch sagen, dass über 99% Einzeller sind.
Moment, 80% aller Fleischfresser natürlich.
Also, stell dir die Dunkelziffer halt irgendwie bei Menschen vor. Ja, ihr Kind kommt auf die Welt, aber es hat an einer Hand nur 4 Finger. Mhm. Ja, so Papa schon das Messer wetzen.
Oh. Die Barbecue-Soße schütteln.
Boah, Leute.
Ja, willkommen in der Natur.
Ja.
So, das haben wir, genau. Die andere krasse Sache, und damit schlage ich jetzt endgültig den Schwung zu den Männchen, was für Spackos das sind, aber auch zu Recht.
Geil, ich freue mich.
Voll das Cheerleader-Footballwesen bei den Löwen irgendwie.
Ja, wenn ein Rudel angegriffen wird, so, das passiert ständig. Die Herrscher, ja, tatsächlich.
Das passiert so Pi mal Daumen, ständig.
Von wem? Von anderen Rudeln?
Genau, nee, von anderen Löwen. Wenn männliche Löwen werden aus Rudeln, wenn sie alt genug sind, nicht gefressen zu werden, vertrieben. Grundsätzlich, das ist so das Ding. Und zwar von den herrschenden Löwen. Das ist, wie gesagt, das ist so zwischen einer und fünf, meistens sind es so um die drei. Ja. Und die vertreiben dann halt eben die zu alten, nicht zu ihrer Familie gehörenden, aber auch die zu ihrer Familie gehören, aber warum das nicht so vorkommt, komme ich später zu, aus diesem Rudel. Damit die halt eben keine Gefahr darstellen. Und die ziehen dann halt alleine durch die Gegend oder schließen sich zu Rudeln zusammen, die nur aus Männchen bestehen.
Die, voll das die, harte Schicksal.
Oh, genau, das gibt's.
Ja, genau. Das ist auch, das ist der Klassiker. Die schließen sich dann zu Rudeln zusammen. Meistens sind das auch Familienverbände, so Cousins und Geschwister. Und die greifen dann ein anderes Rudel an, wo ältere halt herrschen, ficken die und ficken dann ihre Frauen und fressen ihre Kinder.
Wow.
Also so, das ist die Systematik. Und die Herrschaftszeit von solchen Löwen.
Warte mal. Das heißt, entschuldige, ich muss das nur kurz rekapitulieren. Das heißt, die alten Löwen, die vertrieben wurden, finden sich in Gruppen von alten Löwen zusammen.
Nein, die jungen Löwen, die von den alten vertrieben wurden.
Habe ich jetzt auch falsch verstanden.
Genau. Ja, ich dachte jetzt eben gerade, das wäre eine Gruppe. Stell dir mal vor, du wirst halt plötzlich von den Jungs vom Altenheim her jetzt überrannt und die fressen und ficken alles.
Das Ding ist, das schaffen die einfach nicht. Also wenn die erfolgreich angreifen, werden die Älteren entweder getötet oder halt vertrieben. Nur wenn so ein alter Löwe vertrieben wird, dann bleibt er nicht. Also der überlebt da nicht lang.
Das Ding ist so umhermarodierende Gruppen von
halbstarken Arschlöchern.
Alter. Ja.
Und das ist nämlich der Clou der ganzen Sache. Warte mal, du hast gerade den Löwendings drauf. Na, kannst du mal eben gucken, wie alt die werden. Das habe ich vergessen nachzugucken. Oder Lebenserwartung.
Weil
die Herrschaft so eines Runden
kann 14 bis 20 Jahre betragen.
Ja, dann ist das tatsächlich krass. Weil die herrschen für gewöhnlich, da gibt es auch unterschiedliche Zahlen, aber so der Durchschnitt ist 3 bis 4 Jahre. Länger schafft es kein Männchen an der Macht zu bleiben. Mhm. Oder kein Männchenrudel an der Macht zu bleiben. Also die haben 3 bis 4 Jahre Zeit, deswegen werden logischerweise auch die Jungen von allen anderen getötet, damit die Weibchen halt neue Kinder kriegen. Die haben 3 bis 4 Jahre Zeit, sich so krass und so schnell und so viel wie möglich fortzupflanzen. Damit die Rasse Löwe weiterleben kann. Ne? Also, wie gesagt, menschliches Denken ablegen, das macht super viel Sinn, dass sie das so machen. Also, dann kommt da halt so eine Horde, sagen wir mal, es sind 5 Jungs, die kommen da an, vertreiben die Alten, töten die ganzen Kinder und ficken erstmal alle Frauen, die da rumlaufen. Beziehungsweise alle Frauen, die geschlechtsfähig sind, nicht reif, also die auch gerade fruchtbar sind. Mhm. Das werden Löwen tatsächlich mehr oder weniger gleichzeitig. Also es werden immer ganz viele gleichzeitig geschlechtsfähig. Dann besteigen die kriegen dann Kinder, das sind so 2 bis 4 Stück.
Ja.
Jeweils, wovon wahrscheinlich nur eins überlebt, so im Durchschnitt. Und die müssen sie halt in diesen 3 bis 4 Jahren alt genug kriegen, dass die halt ihre Gene weitertragen können.
Ja, ja, ja.
Das heißt, wenn ein Rudel vorher angegriffen wird, also nach einem Jahr von einem tatsächlich noch stärkeren Rudel, ist diese Blutlinie ausgestorben. Das ist so der Klassiker. Man hat bei diesen Verteidigungen, haben die Jungs da, die das da erforscht haben, festgestellt, wenn so ein Löwenmännchenrudel auftaucht und die angreift, gehen Männchen, egal ob sie alleine sind oder mehreren, völlig egal. Sobald die das sehen, rennen die dahin und greifen die an. Also die denken nicht wirklich nach.
Ja.
So, ne? Ein anderes Männchen, ich greife den an. Die haben dann auch keine Strategie, gar nichts. Die kämpfen dann einfach und werden fast immer besiegt, weil sie einfach alleine gegen 5 kämpfen wollen.
Super dumm.
Ja. So, wer sich jetzt fragt, wie kann das sein, kippt euch mal 12 Bier rein und geht auf den Kiez und boxt jemand ins Gesicht. Dann werdet ihr sehen, ihr habt die gleichen Ambitionen.
Ja.
So, und die Frauen, also die Weibchen, die sind da tatsächlich deutlich klüger, die sehen das, ne, im Regelfall natürlich wieder alles, die sehen das, rennen zurück, holen die anderen und greifen dann erst an. Das machen die Weibchen. Und man hat
und die beißen und kratzen dann, diese Mädchen.
Ja, wurdest du schon mal von einem Löwen gebissen und gekratzt?
Nein, ich verteile nur Bärenumarmungen.
Da die Löwinnen fürs Jagen zuständig sind, müssten die eigentlich deutlich mehr Kampfpraxis haben.
Haben die auch, ja klar.
Ja. Haben sie auch.
Und genau, mit den Zuständigkeiten komme ich gleich noch zu. Also wie das genau aufgeteilt ist. Und man hat festgestellt in so Versuchen, also mit potenziellen Angreifern, also sie haben so Puppen gebaut mit Pheromonen drin und so.
Ja, weil die einfach keine echten Menschen, Löwen rangekarrt
Menschen
haben.
Menschen sind so Wichser. Menschen sind so Wichser.
Hast du mal gesehen, wie Stiere gemolken werden? Ja. Das ist voll die Verarsche, Alter, ey, die armen Typen. Vor allem der arme Typ, der da irgendwie gerade Zoologiestudium macht oder so eine Scheiße. Oder Veterinärstudium, wo es dann heißt, ja, du bist heute dran, ne?
Ja, genau.
Kannst mal schön den Ochsen.
Du reitest den Bullen.
Ja, kannst mal ein bisschen.
Nicht den Ochsen, die sind kastriert.
Ah ja, stimmt. Darfst dich mal schön unter den Bullen hängen.
Ja.
In diese warme Glocke mit warmem Wasser gefüllt über den Stiez halten.
Das ist der richtige Scheißjob.
Ja, ey, Alter, ich sag's dir.
Also jedes Mal, wenn du dich beschwerst über deinen Job, denk daran, es gibt Jungs, die Bullen mehr oder weniger einen runterholen.
Eine Freundin von mir ist Tierärztin für Farmtiere, ne? Die, das ist halt auch, wenn du dich mit der verabreden möchtest, irgendwie so, hey, ich bin zu Hause, hast du Zeit? Ey, nee, ich habe die Woche 20 Kuhbefruchtungen, ich kann einfach nicht. Ja. Und ich habe da noch echt keinen Bock, danach ein Bier zu trinken.
Wo die sich da so geil noch diesen Mastdarm-Explorationshandschuh anziehen.
Ja, 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 wirklich, wenn sie dann sagt so, ich hänge wirklich ellenbogentief in der Scheiße.
Ja. Boy. Boah, genau. Man hat eben mit diesen Puppen und so weiter herausgefunden, ein bisschen kompliziert das Ganze, Löwinnen können zählen. Das klingt banal, aber das ist in der Tierwelt extrem selten.
Krass.
Dass sie wirklich, also nicht nur, das sind viele, sondern die können unterscheiden zwischen 1, 2, 3, 4, 5. Die können tatsächlich zählen.
Mhm.
Und das ist echt eine Leistung. Vor allem, wenn man bedenkt, oder wahrscheinlich liegt es auch daran, dass das so extrem erfolgreiche Jäger sind. Also die wissen genau, wie viele Gnus da rumlaufen.
Also um mal kurz,
das ist echt extrem.
Um mal kurz so, vielleicht mal für alle Fans, die sich schon darauf freuen, mal den Bogen zu spannen, gerade zu Rick und Morty. So viele männliche Löwen sind halt voll die Jerry Smiths der Tierwelt, Alter. Zecken sich irgendwo rein, töten einfach einen und dann lassen sich damit dienen, ey. Voll die Penner. Voll, ey.
Das ist so nicht ganz richtig. Also, das hat evolutionär bedingt ja alles seine Gründe.
Ja, ja.
Dennoch ist es tatsächlich so, die Frauen kümmern sich bei den Löwen ums Essen, um die Jagd, um die Tiere, um die Kinder, um die Kleinkinder. Das volle Programm, um die Aufzucht, um den kleinen Löwen beizubringen, wie man jagt, wie man den ganzen Scheiß macht, wie
geil.
Man kämpft. Also auch, die bringen auch den Männchen bei, wie man andere Männchen bekämpft und so. Das volle Programm, das machen alles die Löwinnen.
Geil, das heißt also, du hältst die Typen im Prinzip nur, sind nur irgendwie ein wandelnder Penis und du hältst sie davon ab, dass sie nicht deine Kinder fressen. Geil.
Ja, im Prinzip ja. Die Männchen sind wandelnde Hoden. Schrägstrich Fäuste, also die sind halt dafür da, das Rudel zu verteidigen, das machen für gewöhnlich, weil die Mädels tatsächlich einfach schlauer sind, machen die das halt nicht. Denn,
beziehungsweise sie überlassen es ihren stumpfen männlichen Artgenossen.
Props an die Löwinnen mal wirklich, ey. Ja,
dann spannend jetzt zu dieser Frage, warum die nicht einfach abgehauen sind. Löwinnen Rudel bleiben für gewöhnlich ihr Leben lang immer zusammen.
Hm.
Also du hast, was rummarodiert und wechselt, sind halt die Männchen. Die Weibchen bleiben im Prinzip immer vor Ort. In einem riesigen Ort, wie wir gelernt haben, aber die sind stationär. Und dann auch über Generationen hinweg. Also die hauen da nicht ab. Die werden einfach nur, die Herrschaftsgebiete werden einfach geändert. Ne? Also es ist so, wie du dir vorstellst, England wird jedes Jahr von jemand anderem regiert, so, ne, so um 1200 herum war das, also bei den Rosenkriegen.
Ja.
Ne, so jedes Jahr gefühlt ein neuer Herrscher, aber das Volk bleibt immer das gleiche. Und so ist es bei Löwen auch.
Krass, das ist so, wie die Weibchen sich verhalten und wie die so agieren, das ist so total, total schön und diese Loyalität und lebenslanger Zusammenhalt. Und die Typen, das sind halt Kerle, die mit einer Wodkaflasche in der Fußgängerzone übernachten, so kommt
ja,
das.
Genau, ja, so,
das
ist es auch.
Ja, so fühlt sich das an.
Ja, und vor, die sitzen da wahrscheinlich auch dran, Alter, jetzt ist der bald 3 Jahre dran, kann er mal bitte ein neuer kommen, der Typ wird langsam hässlich.
Genau, so, wollen wir das alte Arschloch mal gegen frisches Arschloch austauschen?
Ja, genau so läuft's, ja.
Ja, und dann nehmen wir so, weißt du, so die eine dicke Löwin hier, Oprah Löwin, ne, die dann halt irgendwie da ist und so, ja, ich brauch seit Jahren schon wieder mal einen neuen Pimmel.
Aber ich hab schon 5 Generationen von Königen mitgemacht. Ich kann dir sagen, der Helmut,
und der,
das war der Beste.
Der nächste lasse ich auch noch über mich drüber rutschen, da.
Ja, aber die Löwen haben, also die Männchen haben tatsächlich halt die Aufgabe, das Rudel zu beschützen und sich fortzupflanzen. Das macht evolutionär gesehen super viel Sinn. Aus menschlicher Sicht sind das einfach faule Arschlöcher. Das ist auch nicht so, dass die den ganzen Tag nur rumhängen. Das sieht man auch in Zoos, das, was man dann, was so zu Psychosen, nee, das meine ich nicht. Also Fred hat gerade ein Fick-Symbol gemacht, das meine ich nicht. Sondern,
der Fred macht Penislutschbewegungen.
Was zu ganz krassen Psychosen bei Löwen in Zoos führen kann, die laufen rum, immer. Also die Streifen, dieses klassische Streifen, was man so kennt, was die in Zoos dann ja irgendwann wie bei so Zwangsstörungen wirkend machen, die sind halt immer unterwegs, markieren ihr Revier, verteidigen ihr Revier, etc. Das machen die schon, also das ist nicht so, als würden die nur faul in der Sonne rumliegen. Das kennen wir auch nur von der BBC, weil es halt cool aussieht. Das gähnende Männchen und die krass actionreich in Slow-Mo gefilmten jagenden Weibchen. Es ist im Prinzip so, aber die Männchen haben schon mehr zu tun.
Ja, klar.
Und es ist auch so, wenn ein Weibchen was gerissen hat, trottet das Männchen an und frisst als Erster. Also, ne, bis der da ist, fressen die Mädels natürlich auch so ein bisschen dran rum, aber sobald der kommt, machen die Platz. Dann darf erstmal das Männchen fressen, dann fressen die sich satt, das Männchen verzieht sich wieder und streift wieder in der Gegend rum.
Ey, ohne Scheiß, was machen Feministinnen bei Peter, Mann? Die haben doch voll die Arschkarte.
Ja, das stimmt, ne? Ja. Was ich noch cool fand, das Gebrüll eines Löwen, was ja bei König der Löwen so ein Thema ist, ne?
Und über mein Gebrüll. Naja, zusammengesetzt aus einem F-16-Bomber und anderen
Sachen. Genau, Sons, ja. Das ist tatsächlich 7 Kilometer weit zu hören.
Wow.
Also, das Löwengebrüll ist echt eine Ansage.
Ich habe nur mal gelesen, dass Löwen tatsächlich auch schnurren, halt wie Katzen.
Die schnurren auch.
Nur, dass das Schnurren bei denen halt als Knurren oder tatsächlich einfach nur stumpfes Brummen identifiziert wird.
Das ist aber bei den meisten Katzen der Fall.
Finde ich mega geil.
Also, da funktionieren die ähnlich wie Hunde, dass die halt so einen Warnlaut ausstoßen.
Also aber die haben schon so eine Art Harem-Symbol, also ganz krasse Polygynie, ne? Also
genau,
ein Löwe paart sich mit 20 Weibern.
Genau. Also ja, es sind, wie gesagt, es gibt für gewöhnlich ein Alpha-Männchen und mehrere Beta-Männchen. Ob die jetzt in Tetra oder so aufgezeigt Dings sind, keine Ahnung. Aber es gibt ein Alpha-Männchen, das bügelt die meisten und die anderen bügeln halt so, was übrig bleibt, beziehungsweise wer sonst noch so fruchtbar ist.
Ich glaube, ich habe schon mal drüber geredet. Ich bin ja ein Riesenfan von diesem Thema mit Genitalien und Gesellschaftsformen. Du kannst...
Natürlich bist du das.
Du kannst anhand der Größe der Genitalien von Tieren erkennen, in was für einer Gesellschaftsform die leben. Und das geht auch umgekehrt. Wenn du weißt, in welcher Gesellschaftsform die leben, kannst du daraus schließen, wie groß ihre Pimmel sind.
Ehrlich?
Ja. In polygamen Gesellschaften, wo ganz viel durcheinander gebumst wird. Das haben wir besonders, um mal ein Beispiel zu nennen, bei kleinen Affenarten, um mal so ein schönes Primatenbeispiel zu nennen. Da haben die Tiere im Vergleich zu ihrer Körpergröße lächerlich große Schwängel, weil die halt, ne, die müssen, also Sex ist für die wirklich Arbeit und Sport und auch eine Art Konkurrenzkampf. Ja, also die müssen, jetzt wird's eklig, die müssen ihren Samen wirklich sehr tief in das Weibchen reinkriegen und auch die Weibchen damit beeindrucken, mit ihren Riesenpimmeln.
Ach so, heißt das jetzt, sagen wir mal, Richard ist ein Weibchen, ein Pavian-Weibchen. Wir beide sind Pavian-Männchen. So, ich bügel jetzt Richard. Was? Und verstreue meinen Samen in Richard.
Moment, was habe ich gerade verpasst? Ich war kurz auf dem Klo, Leute.
Ja, wär's mal nicht gegangen. Und du kommst dann hin, packst deinen größeren Schwengel aus, schiebst ihn tiefer rein, damit dein Samen vorher da ist.
Ganz genau, der ist dann näher an seinen Eierstöcken dran. Und das hat aber auch optische Gründe natürlich.
Ja, gut, klar, natürlich.
Aber ich bin auch ganz großer Vertreter von der Theorie, dass wenn deine Freundin schwanger ist und ich theoretisch mit ihr schlafen würde, wenn ich mich richtig anstrenge, könnte ich es auch schaffen, dass das Kind meins wird.
Am krassesten sind die Pimmel in polyandrischen Gesellschaften, wo viele Männer ein Weibchen oder wenige Weibchen begatten. In polygynen Gesellschaften, wie wir sie bei Gorillas haben, wie wir sie zum Beispiel hier bei den Löwen haben, dass du so eine Art Harem-System hast, ein oder wenige Männchen begatten viele Weiber, da ist es so, dass du keinen großen Pimmel brauchst.
Ja.
Also deine sexuelle Leistungsfähigkeit ist in so einem System völlig nebensächlich, weil du sowieso keine oder nur sehr wenige Konkurrenten hast. Und wir haben ja da so ein Bild auch von einem Löwen gepostet auf unserer Facebook-Wall vor ein paar Tagen, der seinen Pimmel zeigt. Die sind sehr klein. Die sind sehr, sehr klein. Ja. Und
die haben Widerhaken, wusstest du das?
Das haben alle Katzen.
Finde ich richtig hart. Deswegen siehst du auch immer, wenn ein Löwe eine Löwin besteigt, dass die halt wirklich aussieht, als hätte sie Schmerzen. Das ist nicht so, hätte sie Schmerzen, sie hat wirklich Schmerzen, weil die Penisse von Katzen haben Widerhaken.
Also es ist mal wieder Ironie der Evolution. Die größten und gefährlich aussehendsten Tiere haben meistens die kleinsten Pimmel.
Das lässt sich natürlich nicht auf Menschen übertragen.
Tatsächlich kann man auch die Menschen angucken mit der Größe unserer Genitalien im Vergleich zur Körpergröße. Und wenn man das rational analysiert, scheinen wir Menschen von der Größe unserer Pimmel her eher zu Polygamismus zu neigen als zu Monogamismus. Also es ist nicht extrem ausgeprägt, aber wir haben einigermaßen große Penen für uns, für unsere Körpermasse.
Monogamie ist innerhalb der Fortpflanzungsstrukturen, die es so gibt, auch echt mit die unproduktivste.
Ja, ja, ist gut, auch so, aber wurde auch mal betitelt als rein moralisches Konstrukt. Erschaffenes, naja, künstlich erschaffenes moralisches Konstrukt.
Das ist, das ist
Konstrukt,
so ein Ding, dass man es nicht so genau sagen kann.
Ich weiß, also, das ist,
warum der Mensch so tickt.
Ist ein gefährliches Ding, aber es gibt viele, die halt wirklich sagen, so zu großen Teil könnte man es auslegen als moralisches, selbstgeschaffenes, gesellschaftliches Konstrukt bei tierischen Gruppen und Menschen auch eingeschlossen, die in einer Gesellschaft wirklich funktionieren.
Also um den Teufel aus Reaper mal zu zitieren, Liebe ist nur ein Ausdruck, den die Franzosen einem Urinstinkt gegeben haben.
No. Ja, das ist einer meiner Lieblingssprüche. Schwieriges Thema.
Ja.
Da könntest allein darüber könntest du ewig sprechen, denn Gesellschaften von intelligenten Wesen, wie wir das sind, entwickeln sich halt um so viel schneller als Biologie, denn Biologie-Evolution passiert in Zeitlupe. Also alle paar tausend Jahren passiert da nichts. Ja. Da passiert alle paar 10.000 Jahre was.
Dieser wunderbare Gedanke, dass die menschliche Existenz für die Welt, also für den Planet Erde, Stand jetzt überhaupt keine Rolle spielt, zeitlich gesehen.
Ja.
Also das ist ja echt irre.
Darf ich mal ganz kurz anmerken, um nochmal auf den Film auch zu kommen? Ich fand das ganz interessant, was Tobi halt auch gesagt hat, dass sich halt die Junglöwen dann halt auch in Gruppen zusammensuchen und dann im Prinzip wie die testosterongeladenen Superficker dann halt irgendwie durch die Schule streifen und dann jeden Lehrer verprügeln, den sie finden. Finde ich ganz interessant, wenn man sich anguckt, die Anfangsdarstellung von Simba, der einfach nur darauf erpicht ist, oh, jetzt werde ich bald Löwe sein. Ist richtig, richtig das gut eigentlich auch ausgewählt und auch umgesetzt. Hat wirklich so der Junge, sehr junge dann in dem Moment noch, sehr junge, übereifrige Penner, weil, seien wir mal ehrlich, Simba als Kind ist ein Arschloch.
Ja, aber der ist sehr, sehr nah dran an der Realität.
Ach, kein Arschloch, aber halt so ein Naivling.
Der ist halt naiv und arrogant. Ja, er ist mega arrogant, ist voll das verwöhnte Königssöhnchen.
Ja.
Also,
ich lach dir ins
Gesicht. Ja, finde ich aber, da ergibt gleich sehr viel mehr Sinn und muss ich auch sagen, mal Props an Disney halt auch an der Stelle, finde ich gut.
Nee, entweder, aber alles andere ist halt Mumpitz, ne? Es gibt keine Erbmonarchie bei Löwen.
Ja, klar, natürlich nicht.
Es gibt
nicht,
keine Königin bei Löwen.
Natürlich nicht, und? Aber da, gehen wir mal davon aus, dass es halt, wie gesagt, in der postapokalyptischen Welt halt irgendwie spielt, dann ist es halt auch wieder cool, weil die haben sich das Evolutionäre, dieses Quäntchen Evolution noch erhalten.
Das mag sein, aber um die Frage auch zu beantworten aus der Community, ich weiß gar nicht, ob sie explizit gestellt wurde, aber wir alle stellen uns diese Frage in unserem Herzen. Sind Nala und Simba verwandt? Höchstwahrscheinlich ja.
Ja.
Wie gesagt, diese Männchenrudel, die durch die Gegend streifen und andere übernehmen, sind für gewöhnlich miteinander verwandt. Kann auch, also eher um zwei Ecken, also sind nicht zwingend Geschwister, ne? Also meistens Cousins und also Cousins sind ja logischerweise keine Cousinen. Also meistens Cousins, die durch die Gegend ziehen.
Nee, hast du recht, Cousins sind keine Cousinen.
Ja, aber eben oft auch Brüder. Und die ficken dann halt eben so ein ganzes Rudel.
Mhm.
Und die Kinder, die da rauskommen, sind für gewöhnlich verwandt. So, jetzt ist es aber auch nicht selten, dass es halt eben mehrere nicht verwandte Jungen sind, die oder Männchen sind, die durch die Gegend ziehen und einen Rudel übernehmen.
Ja.
Also wir können es bei König der Löwen nicht festmachen.
Ich habe gelesen, dass
das können wir wohl, weil das einzige andere Männchen, scheiße, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, das einzige andere Männchen in diesem Rudel ist der Bruder.
Ja.
Das heißt, Nala und Simba sind hundertprozentig verwandt.
Ja. Wir sehen in dem ganzen Film nur drei männliche Löwen. Mufasa und seinen Sohn Simba und
Rafiki.
Und Mufasas Bruder Scar.
Ja.
Wir sehen keine anderen männlichen Löwen.
Also alle Jungtiere, die da rumlaufen, sind entweder von Scar oder von Simba.
Ja.
Und ich habe gelesen,
Scar, der übrigens
Scar oder Mufasa.
Scar, der übrigens auch entweder mit einem sehr catchy Namen daherkommt oder der echt einen fiesen Nickname
hat. Der hat auch einen Namen, ne? Das ist ein Nickname. Der hatte in der ursprünglichen Version des Drehbuchs hatte der einen anderen Namen. Da wird erklärt, warum der, dass er, also in der ursprünglichen Drehbuchversion wird erklärt, dass er Scar genannt wird, weil er eine Narbe hat. Das hat Disney logischerweise gestrichen, weil das musst du nicht erklären.
Nee.
Aber da wurde der Name auch noch genannt.
Ja.
Ich weiß nicht, wer. Ich habe gelesen, dass das Produktionsteam in der frühen Produktionsphase gedanklich davon ausgegangen ist, dass Simba und Nala Halbgeschwister oder Cousins sind.
Ja.
Was es dann später nie, aus verständlichen Gründen nicht in den Film geschafft hat.
Ja. Aber das wäre der Lauf der Dinge.
Ja, definitiv.
Ja,
aber die
so
Chance schön. Liegt sehr nahe, dass als er ihre Hakuna Matatas hat, dass sie halt wirklich da Ach, weißt du, wie Inzest, das ist bei Königsfamilien? Ja, so incestuöse Scheiße, ne?
Also, Inzest ist aus nachvollziehbaren Gründen ja in unserer Gesellschaft verpönt, ist ein Tabu. Aber wir haben da viel zu paranoide Vorstellungen davon. In unserem heutigen kollektiven Bewusstsein stellen wir uns es ja so vor, dass wenn Geschwister oder Halbgeschwister oder sogar Cousins Sex haben, dass da sofort so ein Gemüsekind rauskommt mit allen Krankheiten, die
es nur gibt.
So ist es halt nicht. Es gibt ein erhöhtes Risiko für die Weitergabe von Erbkrankheiten, aber da kommt nicht sofort ein Kretin-Charakter raus.
Das hatten wir mal.
Können wir das rauspiepen?
Ein Kretin-Charakter!
Das war echt daneben, das Alter. Das war hart daneben.
Alter, das war daneben.
Das kannst du so nicht sagen.
Das war daneben, aber das wird mein neues Lieblingsschimpfwort. Du Kretin-Charakter.
Du kannst doch nicht behinderte Menschen Kretin-Charaktere nennen.
Das meinte ich doch nicht. Das ist noch besser, wie wenn Tobi, da müssen wir mal drauf achten, wenn er uns mal live treffen sollte, wenn Tobi so 2-3-8 im Turm hat, kommt er immer mit seinem Lieblingsschimpfwort, weil er sagt, das ist so herabsetzend, das ist Schwachkopf.
Nein,
Schwachkopf
mein ist neu, echt übel,
mein neues
Schwachkopf ist übel.
Mein neues ist jetzt Kretin-Charakter, das ist geil.
Ich wollte ja keine behinderten Menschen damit dissen, wir sind ja alle behindert, aber dieses Cronenberg-Bild, also, dass du das Gefühl, diese Vorstellung, Inzest und das Kind ist so ein Fleischhaufen mit drei Augen.
Genau so sah ich als Kind aus.
Boah, ey. Alter.
Gut, kurze Pause.
Frau bringt ja, Elefanten.
Kurze Pause, ja,
gerne, ey. Du Kretin-Charakter.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah. Wir profilieren uns in dieser Folge mal wieder wirklich als Bildungspodcast.
Bildungspodcast.
Super.
Danke, Richard, du hast alles kaputt gemacht.
Oder unterstrichen.
Also wir haben ja jetzt echt fast gar nicht so über den Film gesprochen, sondern echt ja wirklich über Science hauptsächlich. Super interessant. Dieses Thema Tiere, Zoologie, es gibt ja noch eine weitere Tierart, die eine recht große Rolle spielt im König der Löwen, und zwar die Hyänen.
Ja. Achso, ja, man sieht ja in dem Film dieses Verhältnis zwischen Löwen und Hyänen. Ich will jetzt gar keinen Vortrag über Hyänen an sich halten, weil das machen wir vielleicht mal an anderer Stelle. Hyänen sind auf jeden Fall mega interessante Tiere. Ich will nur mal kurz droppen. Super viele Hyänenrassen sind Matriarchaten.
Ich weiß nur von Tobi aus Drehbuchrecherchen, dass nur die 30. Hyäne sich die süßeste Melone einhergibt.
Genau, das ist ein altes arabisches Sprichwort, ja. Genau. Die sind, also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht über Hyänen sprechen, sondern über das Verhältnis zwischen Löwen und Hyänen. Was wichtig ist, die teilen sich fast immer, also wir reden jetzt von afrikanischen Löwen und Hyänen, auch vorher schon, das sind alles Afrikaner. Und da ist das so, die teilen sich fast identische Territorien. Also das heißt, ein Territorium, das ein Löwenrudel beherrscht, beziehungsweise bewohnt, wird für gewöhnlich auch von Hyänen bewohnt, weil die einfach ähnliche Fressverhalten haben.
Ja.
Man muss übrigens weg bei Hyänen, und das ist wichtig für die folgenden Informationen, davon gehen, dass es reine Aasfresser sind. Das sind keine reinen Aasfresser, die jagen.
Alles Fresser, genau.
Die fressen eben auch Aas, was unter den Jägern, beziehungsweise unter den Karnivoren, also unter den Fleischfressern, echt eine Ansage ist, dass man sich auch von Aas ernähren, also vor allem auch von Aas ernähren kann. Das ist echt ziemlich krass.
Aber fressen die auch Pflanzen?
Nee.
Okay, dann sind es keine Aas, alles Fresser, aber halt.
Nee, aber unter den Karnivoren, also die fressen eben auch Aas und jagen. Also das ist relativ selten. Mhm. Und das Verhältnis zwischen denen ist dadurch, dass sie im selben Territorium leben und auch die gleichen Nahrungsgewohnheiten haben, also eben Gnus, Antilopen, vor allem eben Antilopen, kommen die sich da ziemlich häufig in die Quere. Und
jetzt Hyänen und Löwen.
Und Löwen, genau. Ja. Man hat beobachtet, dass wenn Hyänen zum Beispiel ein Tier reißen, und Hyänen sind halt viel krassere Rudeltiere als Löwen, wir hatten das ja gerade schon mit den Einzelgängern und so, das gibt's bei Hyänen gar nicht. Das sind ja Hunde, und die funktionieren im Prinzip, wie man das auch kennt, von Wölfen und so, in diesen Pekten im Pack. Und die Löwen, die jagen halt immer im Rudel.
Ja.
So, und die schaffen das dann logischerweise auch viel einfacher, ein Gnu zu legen. Die sind auch nicht clever genug zu sagen, das ist mir zu gefährlich, sondern die greifen alle an.
Mhm.
Haben auch ein ziemlich ausgeklügeltes Angreifsystem, das ist echt beeindruckend, diese Viecher. Und es kommt tatsächlich verhältnismäßig häufig vor, dass dann Löwen auf den Plan treten, wenn die das Ding gerissen haben, frisch. Also die fangen gerade an zu fressen, dann tauchen Löwen auf, meistens dann Männchen eben, und wollen denen die Nahrung streitig machen. Aber auch Löwinnen, also die kommen sich echt in die Quere. Und dann geht halt ein Kampf los. Ich habe ein super geiles Video gesehen von irgendwem, das hat er mit seinem Handy gefilmt, als er auf Safari war, von drei Löwinnen und so einem Rudel Hyänen, die sich um das Essen gestritten haben. Die Löwen hatten nicht den Hauch einer Chance. Also die Hyänen haben die systematisch, und das war das Krasse daran, einen nach der anderen, also es waren Weibchen, alle drei, fertig gemacht.
Krass.
Also verjagt. Eine nach der anderen, nicht alle drei gleichzeitig, sondern die haben die einzeln attackiert, immer wieder, bis eine abgehauen ist und dann die nächste.
Also nehmt es auch im Kauf, dass sich zwei in der Zeit schon irgendwie an dem Aas oder an dem Gerissenen schon so ein bisschen rumnaschen. Nee,
das war kein Aas, das war frisch gerissen.
Ja, oder dass die daran halt an dem gerissenen Tier dann schon so ein bisschen rumnaschen und dann jagen die erst die eine weg, dann die nächste. Ey,
ist ja krass. Ja. Also das ist echt ziemlich clever. Das machen die auch ganz ausgebufft, also so möglichst auf Sicherheit, ne? Weil sie ranspringen, reinbeißen, wieder verschwinden. Also kein Frontalangriff, sondern nur so dieses Schnappen,
kurz. Taktisches Beharken.
Genau, und das halt eben, wenn da 7, 8, 9 Hyänen sind und dich im Sekundentakt einzeln angreifen, du aber keinen erwischen kannst, weil die halt sich sofort wieder zurückziehen, hast du halt keine Chance.
Die nerven dich einfach zu Tode.
Genau. Und zwar so lange, bis es anfängt, richtig gefährlich zu werden. Weil du wirst ja durch diese kleinen Wunden, eine kleine Wunde macht dir nichts aus, aber 20 kleine Wunden ist halt ein Problem.
Ja, vor allen Dingen halt so irgendwann sagt ja auch dein zentrales Nervensystem so, ja, reicht, verpiss dich. So, dein Instinkt greift dann
halt rein. Genau, das Essen ist es nicht wert.
Ja, ich meine, schon mal, jetzt mal blöd gesagt, schon mal eine Mückenschwarm stehen geblieben, so, wenn du die nicht vertreiben kannst, dann rennst du weg.
Ja, genau. Und das gibt's logischerweise genauso auch andersrum, dass ein Rudel Hyänen von der Rudel Löwinnen einfach verjagt wird, weil Löwen, also one-on-one hat eine Hyäne keine Chance. Die haben tatsächlich ein kräftigeres Gebiss als Löwen, viel kräftiger sogar. Das liegt aber an der Aasfresserei, dass die Knochen durchbeißen müssen und so ein Scheiß. Was man tatsächlich noch beobachtet hat, was ich super spannend finde, bei Löwinnenrudeln, wenn die so durch die Gegend ziehen und eine Hyäne sehen, eine einzelne Hyäne, was ja auch vorkommen kann, die brechen tatsächlich dann aus ihrem Rudel aus, töten diese Hyäne, gehen wieder rein, genau wie diese Gnus, und laufen weiter.
Boah.
Das machen allerdings auch Hyänen. Wenn Hyänen im Rudel durch die Gegend ziehen und die sehen eine einzelne Löwin, rennen die dahin, töten die aus Präventionsmaßnahmen und laufen weiter.
Das sind echt Erzfeinde.
Ja, also die können sich wirklich auf den Tod nicht ausstehen.
Das heißt auch an der Stelle halt wirklich, Props nochmal an den Film, weil du wirklich gut überlegt, der Antagonist der Böse, der Massenantagonist dann in dem Falle halt auch wirklich die Hyänen.
Genau. Ja. Also das ist wirklich so ein Klischee, das bestätigt ist. Also Löwen und Hyänen können sich auf den Tod nicht ausstehen. Die Tatsache, dass Hyänen von Löwen geführt werden, ist mehr als unrealistisch.
Löwen und Lämmer halt, ne?
Ja, genau. Was aber spannend ist. Ey,
wie geil wäre das, wenn du so einen richtig fetten Löwen hast, der sich in der Hyänen, in so einem Hyänenrudel groß gemacht hat und die wie seine kleinen Scherben.
Also Löwin wahrscheinlich sogar.
Ja, sagen wir mal wirklich, es wäre ein Löwe, so ein klein bepehnter, kleineiiger Löwe halt irgendwie.
Skurriler, ultra skurriler Shit.
Ja, das wäre echt krass. Jetzt in Bezug auf den Film, die Lebensweise der Löwen, Hyänen leben tatsächlich so ähnlich wie die Löwen in König der Löwen. Die haben eine ganz strenge Erbmonarchie. Meistens sind es halt, wie gesagt, Weibchen, also dass die Weibchen die Oberhäupter sind. Deren Töchter werden auch die nächsten Herrscher sein.
Ah, okay.
Das läuft da so, es sei denn, die werden getötet und dann gibt es eine neue Erbmonarchie, also über Menschen.
Einen Putsch.
Genau, das kann immer passieren. Und das ist so ein bisschen, der Stärkere hat das Sagen. Also die sind extrem hierarchisch aufgebaut. Es gibt immer diese, wie gesagt, diese Erbmonarchie. Und darunter Kämpfe ohne Ende. Die sind absolut unsozial an der Front. Also nicht wie Löwen, dass sie sich alle um alle kümmern, sondern der Stärkste gewinnt innerhalb dieses Rudels.
Hyänen sind, Hyänen sind die tierischen Vertreter des Kreativbusinesses.
Aber das Ding ist, dass so rein, ich sag mal, evolutionär zukunftsorientiert, haben die größere Erfolgschancen als Löwen. Weil die sind deutlich effektiver als Löwen.
Also ich habe mich jetzt nicht explizit auf Hyänen natürlich vorbereitet, aber die, in The Lost World, ja, ich erwähne mal wieder Jurassic Park, die Wissenschaftlerin Dr. Sarah Harding in The Lost World, ne, die Frau.
Gespielt von Julianne Moore.
Genau, Julianne Moore. Und im Film kriegt man das nicht mit, im Buch wird das so beschrieben, dass sie eigentlich gar keine Paläontologin ist, sondern dass sie sich darauf spezialisiert hat, das Sozialverhalten von Tieren zu erforschen. Und die ist in dieser Story ist die eine absolute Koryphäe darin, das Sozialverhalten von Hyänen zu erforschen. Und das wird auch sehr schön in dem Buch beschrieben, dass Hyänen dass man ein ganz schlechtes Bild von Hyänen hat, weil sie Aasfresser sind, so ein bisschen bucklig aussehen, so ein bisschen abgefranst aussehen.
Lachen.
Das finde ich mega. Ja. Das finde ich krass. Wer das schon mal im Zoo gehört hat, da läuft dir wirklich ein kalter Schauer in den
Rücken. Das ist echt so ein gruseliges Geräusch.
Das ist richtig gruselig, wenn der dieses. Das klingt richtig fies.
Und wenn man dieses erschreckende Äußerliche weglässt und mal hinter die Fassade guckt, dass die ein erstaunlich komplexes und teilweise auch schönes Sozialverhalten haben, wo man sich umeinander kümmert.
Die haben vor allem ein sehr effektives Sozialverhalten. Also du hast nicht diese Kindergartenstrukturen, die hast du da nicht. Da sind die produktiver, wenn du so willst. Also Kinder, die halt nichts zu essen kriegen, die verrecken dann halt. Das läuft da so. Werfen aber auch deutlich mehr Kinder. Ne? Aber du hast eben nicht dieses ein King fickt alle System, weil es halt eben matriarchisch aufgebaut ist. Also Kinder spielen im Prinzip eine größere Rolle. Eben vor allem die Anzahl daran und die Ausbildung innerhalb der Jagd zum Beispiel spielt eine Riesenrolle bei den Hyänen. Und da hast du eben so dieses Lehrerin-Schülerin-Verhältnis.
Ja.
Das, wie das zum Beispiel bei Orcas total krass ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Nee,
es gibt so eine Aufnahme von einer Orca-Kuh und dem Kalb. Zwei Kälber sind es, glaube ich, da sitzt eine Robbe auf einer Eisscholle. Die Mutter geht hin, springt auf diese Eisscholle, damit die Robbe runterfällt. Das machen die ja so, Orcas sind ja ziemlich smart. Schwimmt zurück, packt sich diese Robbe, setzt die wieder auf die Eisscholle und lässt die Kinder das so lange nachmachen, bis sie das hinkriegen, auf dieser Eisscholle zu schwimmen.
Ja. Die zeigen ihm, wie das geht. Es gibt richtig ganz viele Videos davon, wie halt wirklich Orcas, entweder alleine oder in einer Gruppe, halt wirklich auf so eine Eisscholle, auf der eine Robbe sitzt. Unterschwemmen.
Also ja,
die schwimmen mit Druck an, so knapp über Wasseroberfläche, sodass sich eine Welle quasi aufbaut und dann tauchen die kurz vorher unter, um die Sogwirkung auszunutzen, dass die Eisscholle nach unten kippt, aber nicht ganz untergeht, sondern an der Rückseite dann, wenn sie wieder auftaucht, eigentlich die Robbe an der Seite runterrutscht und die sich dort wegschnappt.
Unheimlich.
Und das demonstrieren die ihren Kindern.
Halt. Unheimlich smart. Also wie gesagt, es gibt eine Aufnahme, man hat es auch schon oft beobachtet und es gibt auch eine Filmaufnahme, dass man sieht, dass die Robbe packt und wieder oben drauf setzt, das damit sie das wieder holen können. Das ist echt heftig.
Ja, die Robbe war dann tot.
Nee.
Die hat noch gelebt.
Ja, klar. Ja.
Also jetzt mal ganz blöd, das kann man auch an seiner eigenen Hauskatze beobachten. Nichts ist so uninteressant wie Beute, die dir zur Verfügung gestellt wird. Deswegen haben ja auch gerade Hauskatzen ja auch so ein Jagdinstinkt halt einfach. Alles, was sich nicht bewegt, ist im prinzipiell uninteressant. Das siehst du tatsächlich auch im Löwenreich, wenn die mit irgendwas spielen. Löwen spielen natürlich auch, sind Katzen. Beobachtet es, wer eine Katze hat, oder guckt euch das im Internet an, die mit Mäusen spielen oder so. Die halten die immer gerade so am Leben, sodass sie sich noch ein bisschen bewegt, eben dass sie noch ihren Spaß damit haben. Katzen töten ihre Beute nicht gleich.
Ja, die meisten Raubtiere halten sich von Aas halt komplett fern. Der Scheiß muss frisch sein. Ein Klingone isst sein Gach auch nur, wenn es sich noch bewegt, wirklich.
Sie auch raus.
Weil wenn das Ding schon tot ist, Aas, da gibt es halt dann widerliche Bakterien, das Leichengift, über das wir schon gesprochen haben. Als Aasfresser brauchst du eine echt heftige Verdauung.
Und das ist das, was ich meine, dass Hyänen im Prinzip deutlich effektiver in ihrer Biologie sind als Löwen. Also evolutionär bedingt werden die Löwen, wenn wir da nicht zwischensteuern als Menschen, wahrscheinlich überleben, weil die sich eben von Frischfleisch und von Aas ernähren können. Und die Mischung ist tatsächlich ziemlich selten.
Und zwischensteuern von Menschen ist tatsächlich ein sehr gutes Stichwort. Es gibt eine super interessante und auch unheimliche Karte, die ist auf der Wikipedia-Seite für den Eintrag Löwe, sieht man die relativ schnell. Und zwar, der Löwe ist, wen wundert's, gefährdet. Da sieht man die Karte des Kontinents Afrikas und dann sieht man rot, in roter Fläche Historic Distribution, also wo der Löwe schon mal war, wo er früher war. Das ist fast ganz Afrika.
Bis über Griechenland sogar.
Das ist fast ganz Afrika bis nach Griechenland rein und nach Osten geht das teilweise bis Indien.
Nee, das geht über ganz Indien.
Das geht über ganz Indien. Und dann in Blau Present Distribution, also wo er heute noch ansässig ist. Und das sind halt wirklich nur so lächerliche kleine Flecken mittendrin. Ja.
Also das Geilste ist halt echt auf der arabischen, Indien ist das, ne? Mhm. Hier in Indien, da ist ein ganz kleiner Punkt sonst komplett ausgestorben. Also im arabischen Bereich, im nahöstlichen Bereich. Das ist echt
richtig. Und auch
das
auf Blau der,
muss
der
einen hohen Grünanteil haben,
auch auf
gar nichts.
Auch auf der arabischen Halbinsel gibt es so eine historische Präsenz an den Rändern in der Küstennähe, auch heute gar nichts mehr. Und in Afrika sind es auch wirklich nur noch so einzelne Flecken.
Ja, Europa auch komplett ausgestorben.
Ja.
Das ist schon heftig. Boah, Menschen, ne? Und dann kannst immer wieder diese geilen Fotos von diesen Arschlöchern, die damit posieren, wenn sie einen Löwen erschossen haben. Ja. Ich möchte an der Stelle sagen, an alle, die vielleicht Interesse an Großwildjagd haben und uns trotzdem hören.
Fickt euch.
Fickt euch nicht nur, es ist keine Leistung, nein, ein Mann. Tier mit einem Gewehr zu erschießen. Ja. Das
aus
ist nicht krass.
Sonst, aus sonst was für eine Entfernung.
Ja, weil wir reden hier von Zeiten, von GPS, von allem Möglichen. Dieses Jagdgefühl, was ihr da habt, ist kein Jagdgefühl.
Und
wenn ihr das mit eigenen Händen erlegt, okay, okay.
Und
Leistung.
Da schließt
aber
sich auch. Gewehr, da schließt sich auch schon.
Ich habe diesen Löwen getötet mit bloßen Händen.
Ja, ey,
das nennt man in meiner Familie Höflichkeit zur Hochzeit.
Ja, schon mit dem Bären bei Schabatski, ne? Aber ja, weißt du, das sehe ich dann noch irgendwie ein. Wenn man so dumm ist, sich per Hand gegen ein Löwenmännchen zu stellen und es dann schafft, okay, von mir aus macht damit ein Foto. Das ist noch beinahe vertretbar. Mhm. Aber wenn du das scheiß Vieh mit so einem, keine Ahnung, 80 Millimeter Dum-Dum-Geschoss da über den Haufen schießt, das ist keine Leistung.
Nee, Mann. Und da schließt sich tatsächlich so ein bisschen auch der Kreis mit dieser Diskussion, komplexe Lebewesen, Evolution und so. Ja. Der Löwe, dieser Superpredator, der sein Ökosystem fast schon dominiert, mit seinen riesengroßen Arealen, mit seinen großen Revieren, das ist heute ein Ausscheidungskriterium. Denn auf Spiel trat der Mensch, diese kybernetische Podcast hörende, super beschissene Überrasse, wir der Mensch. Und wenn du heute als Tierart auf ein großes Territorium, auf ein großes Revier angewiesen bist, scheidest du aus.
Ja.
Gegen den Menschen.
Die gibt's einfach nicht mehr, die Revier.
Ja, ich wollte gerade sagen, gegen den Menschen verlierst du ja sowieso.
Ah, das ist so frustrierend.
Menschen
sind echt scheiße.
Gibt's ein ganz
sagte er und wohnt in einem mehrstöckigen Haus in einem Ballungsgebiet.
Ja.
Ja. Um aufs nächste Themengebiet und schon so ein bisschen auf das große Finale der Show anzusteuern. Der Kreislauf des Lebens, der Circle of Life. Ja, das ist das ökologische Gleichgewicht. Das ist ja das, was uns hier präsentiert wird. Alles bewegt sich im Kreis, in Wellenbewegungen. Es ist alles ein funktionierendes System.
Oder wenn, wie Mufasa es beschreibt, wenn wir sterben, liegen wir auf der Erde und werden zu Gras. Ja. Die Gazellen
und die Antilopen fressen das Gras.
Und der Begriff des ökologischen Gleichgewichtes ist tatsächlich heutzutage ein höchst problematischer Begriff, der von den Anführungszeichen richtigen Wissenschaftlern eigentlich nicht mehr benutzt wird. Es ist ein veralteter und im Prinzip falscher Begriff. Es gibt sowas wie ein ökologisches Gleichgewicht nicht. Mhm. Die Landschaft, das Ökosystem, Tierwelten etc. verändern sich, haben sie schon immer. Die Norddeutschland, von wo aus wir jetzt senden, ist heute anders wie vor 100 Jahren. Und es ist anders wie vor 2000 Jahren. Und vor 5000 Jahren war es anders als vor 10.000 Jahren. Das hat mit Mensch natürlich heute viel zu tun. Aber auch bevor es den Menschen gab, haben sich Ökosysteme immer wieder verändert und weiterentwickelt.
Ich fahre am Wochenende nach Berlin. Ich gebe dir Brief und Siegel. Ich werde mich auch wieder verlaufen.
Ja. Also das Ding ist, der Mensch hat ja jetzt nur in Rekordzeit dafür gesorgt, dass sich das Klima verändert.
Mhm.
Der Natur ist der Mensch scheißegal.
Ja.
Weil was wir machen, egal was das Klima macht, irgendwelche Wesen werden das auf jeden Fall überleben.
Ja.
Und der Mensch spielt tatsächlich keine Rolle.
Diesen Kreislauf des Lebens, dieses ökologische Gleichgewicht, das gibt es im kleinen Maßstab, im mikroskopischen, sage ich mal. Wenn wir von Jahrzehnten, Jahrhunderten sprechen, kann es das schon geben. Aber im erdgeschichtlichen Zeitalter natürlich, im makroskopischen Bereich, ist das Schwachsinn. Denn es ist alles immer in Bewegung, es verändert sich, es entwickelt sich immer weiter, es entwickelt sich aber auch zurück. Dinge entstehen, Dinge sterben, es ist kein ökologisches Gleichgewicht, es ist im Prinzip ein ökologisches Chaos.
Ja.
Versteht ihr, wie ich meine?
Mhm.
Und dieses Thema Nahrungskette, toll gerade schon angesprochen, dieser Monolog oder dieser Dialog von Mufasa mit Simba, wo er ihm erklärt, wie das funktioniert. Die Löwen fressen die Antilopen und so weiter. Die Löwen werden dann zu Gras. Das stimmt grundsätzlich.
Ich wollte gerade sagen, das ist so, das ist so eine nicht evolutionäre Denke, so, oder natürliche Denke, ja, sondern eine menschliche Denke. Für das einzelne Individuum stimmt das. Mhm. Wenn man davon ausgeht, oder wenn man von einer zentrierten Weltsicht halt eben ausgeht, ne? Also wenn man jetzt, Menschen neigen ja zu, oder der Mensch kann gar nicht anders, als von einer zentrierten Weltsicht auszugehen.
Ja, ja, na klar.
Das heißt, Tiere müssen in Filmen so irgendwie so sein wie wir, und wir, wie reagieren wir auf die Umwelt, wenn wir die Umwelt zerstören, wie, ja, wirkt das auf uns, so dieses ganze Ding. Wenn der Hai irgendwo, wenn irgend so ein Hai in Australien ausstirbt und deswegen das Great Barrier Reef Seesterne das Great Barrier, ja, Reef vernichtet, was sind die Auswirkungen dafür auf uns? Mhm. Der Natur ist es im Prinzip scheißegal, ob da Korallen sind oder nicht.
Ja. Ja.
Ne? Weil dann entwickelt sich, das Leben findet einen Weg, einfach eine neue,
ja,
Struktur.
Ja, ja. In so einer Nahrungskette gibt es verschiedene Abstufungen. Es gibt die sogenannten Produzenten. Das sind zum Beispiel Pflanzen. Das sind zum Beispiel auch, wenn man das so möchte, Pflanzenfresser, Kühe, Antilopen und so weiter. Es gibt Konsumenten. Da zählen eigentlich die Pflanzenfresser auch dazu. Das verschwimmt so ein bisschen. Es gibt auch verschiedene fleischfressende Arten, die konsumieren, die das weiterverarbeiten. Dann gibt es Super- oder auch Spitzenprädatoren. Über dieses super coole Wort haben wir auch schon gesprochen. Also Jäger, die ihr Ökosystem dominieren.
Heil.
Aber dieser Begriff Nahrungskette, und manchmal wird das ja als so eine Pyramide dargestellt, der ist super vereinfacht. Also das ist Kindergartenniveau eigentlich, wie das dargestellt wird.
Ja, das habe ich auch mal gelesen. Es gibt so richtig eigentlich keine Spitze. Eigentlich eher sowas wie, habe ich mal gesehen in einer Darstellung. Eigentlich gibt es in dieser Darstellung, und zwar hast du die einzelnen Lebewesen, und es baut sich eine Pyramide so auf, dass du im Prinzip, weil jedes Lebewesen hat seine eigene Nahrungskette so wie so kreisrund nochmal um sich herum verteilt. Und dass die Spitze sich auch kreisrund eigentlich darstellt. Und dass das auch hin und her wechseln kann die ganze Zeit. Also es ist so ein ganz in sich lebend, eigenes lebendes System eigentlich.
Und wenn man von diesem zentrierten Kreis ausgeht, in dem sich jedes Lebewesen dann bewegt, vor allem eben der Mensch, bezeichnet sich ja selbst auch
Spitze der Nahrungskette?
Die Spitze der Nahrungskette, ja, eigentlich sogar im kritischen Sinne, dass wir uns als Spitze der Nahrungskette sehen, weil wir so Arschlöcher sind und alles kaputt machen. Dann bedenkt an der Stelle, der größte Feind des Menschen sind Einzeller.
Ja.
Ne, also das Schlimmste, was einem Menschen oder einer Menschengruppe passieren kann, sind Bakterien, Viren etc. Ja.
Also dieses Bild, diese Kette, dass es ein Wesen gibt, das vom Nächsten gefressen wird, das wird vom Nächsten gefressen und so weiter. Das ist Kindergarten, das ist Schwachsinn. Ja. Biologen benutzen da eher den Begriff Nahrungsnetz.
Ja, genau.
Das ist im Prinzip eine große Karte, wo alles durcheinander ist. Und es gibt 1000 Pfeile und 1000 Vektoren und Shit. Denn das wird im König der Löwen im Prinzip ja leicht angedeutet. Die Löwen werden zu Gras. Das ist halt auch echt super abstrahiert.
Ja.
Es gibt in Nahrungsnetzen sogenannte Destruenten. Das sind Bakterien und Pilze, die Leichen von diesen Viechern dann, um es mal ganz vereinfacht zu nennen, in organisches Material verwandeln, das vom Ökosystem dann wieder benutzt werden kann. Also nach Mufasas Tod wird er erstmal abgenagt von allen Aasfressern, dann kommen Insekten, Maden und so weiter, die das Fleisch und so weiter zerstören, und dann kommen noch Bakterien und Pilze, die ihn wirklich komplett dann dem Nahrungssystem zur Verfügung stellen.
Da muss ich dann denken, ich habe am Wochenende, kennt ihr sicherlich, einen großartigen Film mit Nicolas Cage, Lord of War.
Toller Film, ja.
Muss ich auch wieder so dran denken, weil ich habe vorher tatsächlich Matrix geguckt, ne? Und dann Agent Smith führt ja dann noch so aus, weil der Mensch verhält sich wie ein Virus, ihr seid eine Krankheit, ihr seid wie die Pest, die diesen Planeten bevölkert, ne? Und diese Szene aus Lord of War, wenn die Antonov, diesen 40-Tonner auseinandergenommen wird und Nicolas Cage dann auch noch so eine schöne Dialogzeile hat, so sagt so, ja, irgendwann in Afrika sieht man es am besten, alles wird irgendwann der Erde wieder hinzugefügt, selbst eine 40 Tonnen Antonov, so riesen Transportflugzeug, wo du wirklich siehst, wie die Menschen dort rumeiern, wirklich wie kleine Bakterien, und nach diesen Flieger auseinandernehmen.
Ja,
das
tolles
ist ein
Bild.
Großartiges Bild.
Tolles Bild, ja.
Solche Ökosysteme sind unfassbar komplexe Systeme. Stichwort Chaos-Theorie, Jurassic Park. Die für uns Menschen auch heute noch mit all unserer Technologie und Mathematik und Wissen absolut teilweise wirklich unvorhersehbar sind. Ich habe ein tolles Beispiel mitgebracht, ein tolles Gedankenexperiment, das ich mit euch machen möchte, beziehungsweise ist basiert auf einer echten Tatsache. Serengeti, sind wir in der richtigen Gegend hier, ja? Die Serengeti ist bekannt für die riesigen Herden von Huftieren, ganze, also riesige Büffelherden, auch Nashörner, die da unterwegs sind.
Nicht mehr
so viele. In den 50ern wurden sehr viele Rinder in die Serengeti eingeschifft, halt Steaks zu machen. Mhm. Die brachten aus Europa die Maul- und Klauenseuche mit, was zur Folge hatte, dass es ein Massensterben ist jetzt zu viel ausgedrückt, aber es gab einen massiven Rückgang von Huftieren in der Serengeti. Ja? Was glaubt ihr, ist nach diesem massiven Rückgang dieser Huftiere mit dem Baum- und Pflanzenbestand in der Serengeti passiert?
Oh, also ich könnte mir vorstellen, dass er zurückgegangen ist aufgrund von fehlenden totem Düngermaterial, also von toten Tieren, Dung und so weiter. Ja. Leichen, also einem Predator-Dung.
Es gibt halt immer zwei Varianten. Die erste Variante wäre, hätte ich jetzt auch gesagt, eben weil es keine weniger tote Tiere gibt, die auf der Erde einfach vor sich hingammeln und dann im Prinzip fruchtbaren Boden halt wieder für sich schaffen. Oder halt die andere Variante, die Huf- und Herdentiere sind weg und Flora und Fauna konnte wieder vielleicht sich weiter ausbreiten oder so. Aber ich gehe auch eher mit der Variante, dass ich sagen würde.
Weil du hast ja, wir reden ja von einer relativ unfruchtbaren Gegend. Also es gibt da Fauna, Flora, aber die ist jetzt nicht so wie in mitteleuropäischen Mischwäldern.
Nee, wollte gerade sagen, also wie wir aus der Wüste lebt kennen, es sind Gräser, die sich an die Hitze gewöhnt haben.
Ja, genau, das ist eine Halbwüste, über die wir sprechen. Habe ich ja zu Hause in meinem Wohnzimmer, deswegen, ich kenne mich da voll aus.
Wie Ramona? Ja.
Immer Terrarium, Mann.
Ramona?
Ja. Und worauf wollte ich hinaus? Genau, du hast ja eben dieses Verhältnis da, die Viecher fressen, sagen wir, Gras, scheißen das aus, was Dünger ist für neues Gras.
Genau.
Also das heißt, einzelne Graskolonien, wenn die höher wachsen können, weil die Büffel weg sind, oder die Gnus weg sind, spielt es im Prinzip keine Rolle, weil sie höher sind, verbreiten sie sich nicht mehr.
Genau.
Wenn der Boden aber, der von Natur aus nicht sonderlich nährstoffreich ist, nährstoffreicher gemacht wird durch Leichen oder Dung, ist das halt viel sinnvoller für die Verbreitung, beziehungsweise viel effektiver für die Verbreitung von Pflanzen.
Ja, okay, jetzt haltet die Fresse, ihr habt die Fangfrage ja schon, jetzt tut nicht so, als wärt ihr so klug hier, ach, wie ihr an seinem Bier nippt.
darf ich es ganz kurz beschreiben, so viel sanftes Grinsen von Tobi und
also,
mir.
Ihr habt die Fangfrage gewittert, ja, also die einfache Antwort und die viele Menschen auch zu Recht, weil es einfach so unserem Sinn von Logik entspricht, wäre eigentlich gewesen, okay, die Pflanzenfresser gehen weg, also gibt's mehr Pflanzen. Es ist genau das Gegenteil passiert, nämlich die Pflanzenfresser gingen weg, die Pflanzen gingen auch weg. Eine Sache, habt ihr gerade schon erzählt, durch das Fehlen der ganzen Pisse und Scheiße ist eine wichtige Kohlenstoffzufuhr durch Fäkalien weggegangen, ja. Außerdem.
Und man redet hier übrigens, also wir dürfen das nicht vergleichen mit so einer Kuhherde, die irgendwo am Land stehen haben. Mhm. Wir reden hier von zigtausenden von Tieren.
Ja. Außerdem ist es so, dass dadurch, dass das Gras nicht mehr weggefressen wurde, lange Grasarten sich verbreiten konnten, die den anderen Pflanzen dann das Licht weggenommen haben. Also so langweilig. Es gibt schnell wachsende, kurze Gräser und es gibt so langsam wachsende, lange Gräser, um es mal wirklich super platt auszudrücken. Und diese langsam wachsenden, langen Gräsern haben dann den kleinen Gräsern irgendwie das Licht weggenommen. Und super spannend, durch das fehlende Wegfressen lag super viel totes Biomaterial rum. Da lag halt einfach Gras in der Gegend rum. Und dadurch gab es deutlich mehr Buschbrände. Es gab einen massiven Anstieg an Buschbränden. Das Zeug ist einfach abgefackelt regelmäßig. Und das ist ein tolles, da gibt es noch x verschiedene Beispiele. Wenn ihr da anfangt zu googeln, gibt es super sicken Scheiß mit Ökosystemen, die in eine völlig andere Richtung explodiert sind, als man es ursprünglich gedacht hat. Weil es so komplexe Systeme sind.
Wahnsinn.
Ja. Und
mal ein ganz anderer Punkt. Ist euch mal klar geworden, dass wenn Löwen sterben und dann ja vegetieren und dann ja Gras werden und die Antilopen das Gras fressen, dass im Prinzip jeder Antilopenfurz ein Löwe ist?
Ja. Das ist wie die Tatsache, dass Öl aus Biomasse besteht, also ursprünglich mal aus Biomasse besteht und im Prinzip dein Plastikdinosaurier. Es ist eine realistische Wahrscheinlichkeit gibt, dass der aus Dinosauriern besteht.
Ja, ich sag ja nur, das Dinosaurier-Paradoxon, ne? Plastikspielzeug-Dinos, die aus Dinos gemacht wurden.
Ja. Ich habe sogar irgendwo mal gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich realistisch war oder ob es Bullshit war, dieses Gedankenexperiment, dass sich Materie ja dann am Schluss wieder verteilt, dass theoretisch jeder von uns mindestens ein Molekül von Kleopatra in sich beinhaltet.
Stimmt, ja.
In sich inne. Ja.
Ich bin hier gerade mit meinem Handy auf der Suche nach einer Zahl zum Thema Größe von Gnu-Herden. Da. Streifen-Gnus bilden in großen Herden, in denen mehrere tausend bis hunderttausend Tiere leben. Also von solchen Zahlen sprechen wir. Also wie gesagt, nicht von 300-400 Kühen auf einer Weide, vielleicht sogar 1000, wenn du eine große Weide hast. Wir reden hier von bis zu 100.000 Tieren pro Herde. Und da läuft ja nicht nur eine Herde in der Gegend rum. Schaut euch mal so BBC-Dokumentation an, da gibt es sehr, sehr geile Bilder zu dem, was wir eben auch im König der Löwen sehen, diese Gnu-Herde, die da runterrennt. Das ist so irrsinnig. Ich weiß nicht, kennst du das Okavango-Becken oder das Okavango-Delta? Nee. Das ist so ein Fluss, der mündet mitten in der Wüste und versickert da. Und darum hat sich so eine Art Sumpf-Dschungellandschaft gebildet, mitten in der Wüste. Das ist total abgespaced. In der, wie heißt die Wüste nochmal? Gobi-Wüste. Also, Gabi. Ich glaube, das war die also wenn, dann heißt das Ding Gobi.
Ja, Gabi.
Achso, Gabi-Wüste, das ist letzte Woche. die Gobi-Wüste, ich meine, es war die Gobi-Wüste, wo das Okavango-Delta ist. Jedenfalls, also eine extrem trockene Wüste, wo es gar nichts gibt. Und so einmal im Jahr, wenn der Flusslauf halt größer wird, vegetiert da alles überschwemmt. Ist voll der Wahnsinn. Und diese riesigen Herden von allem möglichen Getier, auch Elefanten und so, wirklich alles mögliche Getier, rennt durch diese mega trockene Wüste, um einmal im Jahr zu diesem Wasserloch zu kommen. Da hast du Millionen von Tieren und zum Teil auch eben große Tiere, also wir reden hier von Gnus, von Elefanten, Antilopen, von allem Scheiß, die da hinpilgern. Mhm. Finde ich total interessant. Ja. Weißt du, so biologische Nischen können halt auch einfach aus so blöden Zufällen entstehen. Also der Mensch bezieht sich echt einer zu großen Rolle in dieser ganzen Natursache.
Voll.
Wenn du bedenkst, du hast eine millionenstarke Population mitten in der unmöglich oder lebensfeindlichsten Situation oder Gebiet, das man sich vorstellen kann. Da gibt es gar nichts. Ne, wir reden hier von mindestens 40 Grad, von Minusgraden in der Nacht und von keinen Pflanzen.
Tödlich.
Mitten darin ist eine Wüste.
Ja,
ein Dschungel.
Ja.
Oder beziehungsweise Wald.
Naja, so eine kleine so Oase. Größere Oase.
Ja, aber eine sehr große Oase.
Ja.
Müsst ihr mal googeln. Okavango-Becken oder Okavango-Delta, beide Namen, ist fantastisch. Das ist super interessant. Da gibt es auch Nilpferde. Also
geil.
Diese riesigen, fetten Nilpferde. Die leben da, mitten in der Wüste.
Das Leben findet einen Weg. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut.
Nein.
Ja, haben wir über Herr der Ringe...
Echt, schon wieder?
Schon wieder, ey.
Diese Folge haben wir übrigens nicht am Stück aufgenommen.
Das lässt sich nicht mehr los.
Haben wir über König der Löwen geschwätzt.
Ja. Oder mehr heute der König der Biologie.
Mal ebenso in den Dreck gedrückt in zwei Folgen.
Sagen wir es mal so, das war unser Beitrag zum Feminismus heute, die Folge eigentlich auch.
Ja. Löwinnen sind der Shit.
Ja, Löwinnen sind der
Und Matriarchaten bei Hyänen.
Ja, und es wäre sinnvoller, dass eine Frau mehrere Typen hat, als ein Typ mehrere Frauen. Also diese ganze Haram-Nummer ist voll für den Arsch.
Wie war dieser geile Spruch? Von wegen, wenn Frauen die Welt regieren würden, ne, gäbe es viel mehr Frieden.
Gibt's
nur
Länder,
einen Haufen Staaten, die nicht mehr miteinander reden.
Du, ganz ehrlich, bei der derzeitigen weltpolitischen Lage wäre mir das sehr recht.
Ja. Und damit kommen wir zu den iTunes-Rezensionen.
Ich habe gerade Richard was Alternatives zum Bwah vorgeflüstert, bis mir auffiel, der Typ hat Kopfhörer auf.
Vor allem hast du so ins Mikro geflüstert, glaube ich sogar. Was hast du gesagt? Was
ich habe Nazi Svenja gesagt. Das wäre so, statt war Nazi Svenja.
Also, wir haben tatsächlich in letzter Zeit von zwei Hörern nett erboste Mails bekommen, dass wir ihre iTunes-Rezensionen nicht vorgelesen haben.
Oha.
Die wurden irgendwie nicht angezeigt.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass die das vielleicht aus anderen Ländern gepostet haben, weil wir tatsächlich nur die deutschen iTunes-Rezensionen sehen, oder ob es einfach so ein Kackprogramm ist. Wenn
es
ihr
ist
uns
ein Kackprogramm.
Wir lesen alle eure iTunes-Rezensionen vor, ganz wichtig. Und wenn ihr eine schreibt und merkt, dass wir die irgendwie nach ein paar Wochen immer noch nicht vorgelesen habt, macht es so wie jetzt zum Beispiel die werte Hörerin beziehungsweise der werte Hörer, die das so gemacht haben, schickt uns einfach einen scheiß Screenshot.
Ja. Wirklich, schickt uns einen Screenshot, gucken wir uns an. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, woran das liegen könnte. Wenn Leute jetzt, ich glaube nicht mehr, dass das so viele Mal, obwohl eigentlich in Zeiten von Zuckerberg muss ich vom obersten Gerichtshof dann halt irgendwie verantworten, glaube ich, machen das viele. Wenn ihr einen Sandbox-Filter-Browser benutzt oder über einen Browser halt reingeht durch einen Sandbox-Filter oder solche Sachen, dann kann es ganz gut sein, dass eure iTunes-Rezension, die ihr uns schreibt, unter anderem in nur in Kuala Lumpur halt irgendwo angezeigt wird, weil der Server darüber läuft.
Was oder ist so denn ein Sandbox-Filter?
Ein Sandbox-Filter funktioniert so, dass du im Prinzip ins Internet gehst, in Google, aber halt nicht über deutsche Server oder deutsche Anbieter, sondern halt durch einen Server, der irgendwo auf den Cookinseln sitzt.
So ein Proxy-Ding.
So. Genau, so eine Proxy-Geschichte. Das ist, um seine Internetspuren quasi auch zu verdecken und zu verwischen. Wenn ihr da über sowas ins Internet geht und uns dann eine Rezension schreibt bei iTunes, dann wird das nur in dem Land angezeigt, über die eure IP-Adresse gerade läuft. Das heißt, wenn eure IP-Adresse halt wirklich über die Cookinseln und sonst wo läuft, dann wird das nur dort angezeigt. Dementsprechend sehen wir es nicht. Aber wenn wir es überlesen sollten, hey, so redenden Menschen kann geholfen werden. Ja. Schickt uns einen Screenshot
Genau.
Und weist uns lieb drauf hin.
Und so hat es dieser Hörer oder diese Hörerin gemacht. Der Username wird mir hier gerade leider nicht angezeigt. 5 Sterne, hinreißend. Ich mag diesen Podcast. Die Scrubs-Folge war ganz hinreißend, ebenso wie die Watchmen-Episode.
Yeah.
Allerdings, oh, old stuff. Allerdings habe ich manchmal das starke Bedürfnis, den Jungs einen Biff-Schlag auf den Hinterkopf zu geben und das sagst du jetzt nochmal ohne sexistische Kackscheiße im Satz zu schreien.
Entschuldigung.
Niemals.
Aber ihr seid zu, aber ihr seid zu weit weg und deswegen schlage ich nur stellvertretend die hier anwesenden Männer.
Tobi.
Gut, dass du dich nicht selbst mitzählst.
Ja, ich bin die Unschuld.
Nee, Quatsch, schreibt sie. Die schlage ich,
weil ich der Sexist hier bin, ne?
Ja, ey, so wie ich der Rassist bin und danach mehrere Folgen überprüft wurde, dass ich es nicht bin, bist du der Sexist, ja.
Sie schreibt weiter, ja, Quatsch, die schlage ich auch so. Aber der Podcast, der ist wirklich fein, die Themen sind wunderbar und ich fühle mich immer wohl, wenn ich meinen angeblichen Sparteninteressen so wundervoll vertreten sehe bzw. höre. Außerdem klingt einer von euch wie mein Ex-Mitbewohner Benny und die Gespräche ähneln betrunkenen Abenden an unserem vollgemalten Küchentisch in Bielefeld.
Küchentisch.
Bielefeld. Das ist schon 10 Jahre her. Ich bin alt, der Podcast ist schön fertig. Ja, genau, aus Bielefeld. Komm schon.
Natürlich konnten wir es nicht sehen.
Alter, natürlich konnten wir die scheiß iTunes-Rezension nicht sehen. Kommt aus Bielefeld. Was ist das hier?
Voll aus der deutschen Area 51, du, ist das hier.
Mann, ey.
Übrigens,
Darf
ich mal ganz kurz erwähnen? Ich gucke ja immer mal bei Leuten aufs Handy, wenn ich in der Bahn bin, ne? Und das Geile
Weil
ist,
du ein Miststück bist.
Hey, das ist öffentliches Interesse. Ich muss das haben als Fotograf. Das ist so,
ja, genau, weil du so oft Handys fotografierst.
Beruflich ausgeübter Voyeurismus. Nee, aber jedenfalls, das ist so, also geil. Jeder hat ja so seine Freundesgruppe, ne? Und wir bei uns auch, unsere Küchentischgruppe ist ja bei uns nur das Konsulat. Ne, das ist unsere WhatsApp-Gruppe, heißt das Konsulat.
Ursprünglich mal Hamburger Konsulat, aber Sven ist nach Düsseldorf gezogen.
Ja, und dann war es nur noch das Konsulat. Egal, jedenfalls, was ich mal bei anderen auf dem Handy gesehen habe, eine hatte ich mal gesehen, das fand ich sehr amüsant, bei der war es Küchentisch-Party-Komitee. Ihre Freunde-Gruppe.
Die zweite iTunes-Rezension kommt von Sly Jackie. Liebevolle Schmähgesänge. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Ich gehöre der Randgruppe an, die sich wohl Pendler nennen darf, muss. Täglich zwischen 2 bis 6 Stunden im Auto unterwegs.
What?
Alter.
Wow. Täglich?
Ja, bin ich sehr dankbar für viele unterhaltsame Stunden des Klugschisses. Besonders schön ist es, dass niemand in meinem Freundeskreis irgendeine Art von Podcast konsumiert.
Das ist aber nicht gut, das musst du ändern. Ja,
so kann man dann auch mal bisschen was klauen und sich als Klugscheißer profilieren.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe den Vorteil vollkommen ein.
du bist ja auch ein unsozialer Penner.
Ja. Ich überlege ernsthaft, euch mal eine Kiste köstliche Apple-Voy-Cola zu spendieren, so gut finde ich euch.
Cool, gerne.
Zu viel Content gibt es für mich nicht aufgrund der vielen Reisen, deshalb bin ich jetzt dann auch mal Patron.
Hey, danke.
Macht weiter so und habt euch wohl. Sly Jackie, wenn du auf Bamble anspielst, den schick uns eine Palette. Schick mir eine E-Mail über Kack und sagte, ich gebe dir eine Adresse. Her mit dem Scheiß.
Was ist das?
Bambler?
Willst du uns überraschen?
Das ist so, das ist so Appleboy, Apfelwein in Dosen.
Oh, geil.
So ein bisschen Cider-mäßig.
Boah, geil. Ham, ey. Klingt
das
cool.
Sauf ich mit Fabio immer in Pforzheim.
Echt?
Alter Falter, ey.
Ach, du meinst nicht die Kack- und Sachgeschichten, sondern der tschechische Talkshow-Moderator seine Gäste.
Die tschechische Kack- und Sachkopie.
Alter.
Appleboy, saurer gespritzter, Bambler, ey, das ätzt dir die Magenwand weg, ey, da kriegst du es. Alter, aber ist geil.
Gut.
Und damit kommen wir jetzt dann zum Allgemeinen. Höre Feedback.
Na, sind Svenja, Baba Vici, Baba.
Immer.
Ey, ich habe neulich, noch Freunden, die uns auch hören, die meinten dann so, sag mal, warum macht eigentlich Fred nicht mehr den Scatman?
Stimmt. Und jetzt machen wir den König der Löwen, als Scat-Version.
Oh Gott.
Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das...
Ich gebe dir den Kreislauf des Lebens. Einlauf des Lebens. Ja, zuerst mal das Feedback von uns an die Hörer. Wir haben letzte Woche ganz offiziell in der Android-App Podcast Addict die 20.000 Abonnentenmarke geknackt.
Applaus für uns selbst.
Ihr habt es nicht gesehen, aber wir haben das Mic droppen lassen.
Und wie viele Abonnenten wir in den anderen Apps haben, wissen wir zum größten Teil nicht. Große Props deswegen an die Macher der App Podcast Addict, dass wir da sehen können, wie viele Subs wir haben.
Ja, Mann.
Große Props wegen der Subs.
Genau.
Ja. Wollte ich nur mal festhalten.
Können wir nicht anders sagen. Ja. Ey, in Zeiten der Anglizismen finde ich das voll game.
So, und jetzt kommt's, Leute. jetzt wird's spannend, Kinders.
Wird das voll game?
Kennst du es nicht?
Also, wir wurden von zwei Juristen, Anwälten angeschrieben.
Verklagt.
Die uns
von Disney,
die uns berichtigt haben
von Disney
über die Sache, die wir in der Knastfolge, wo wir über das Gefängnis und über wir haben über Totschlag, Mord und so gesprochen in der letzten oder vorletzten Folge als Feedback auf die Knastfolge. Jetzt kommt Feedback auf das Feedback für die Knastfolge. Zwei Juristen haben uns angeschrieben. Oh, einmal der Steffen Thier. Einmal der Steffen Thier und auch der David. Ich lese jetzt die Mail von Steffen vor, weil er uns zuerst angeschrieben hat, aber beide Mails haben im Prinzip den gleichen Tenor. Mhm. Hallo, ihr Klugscheißer. Ich habe gerade eure neue Folge gehört, die Circle of Scheiß 1. Ich wurde wie immer sehr gut unterhalten, bis zum Hörerfeedback. Dort habt ihr eine Hörerzuschrift zu eurer Folge über die Verurteilten vorgelesen, wo ihr den Unterschied von Mord und Totschlag erklärt.
Moment, erklärt steht in Gänsefüßchen.
Ja, da haben wir ja gesagt, Mord ist, wenn es geplant ist, Totschlag ist, wenn es aus dem Effekt geschieht. Jetzt schreibt
das
er.
Habe ich das grob auch mal gelernt.
Jetzt schreibt
warte
er.
Mal, ich will mal wissen, was er sagt.
Ich muss euch leider sagen, dass ihr Quatsch erzählt habt.
Alles gut. Okay. Wer den betrifft, schreibt Juristenklugschiss, da habe ich nichts anderes erwartet.
Seit der Reform des StGB im Jahre 41 wird an bestimmten Mordmerkmalen festgemacht, ob es sich bei der vorsätzlichen Tötung eines Menschen um Totschlag oder Mord handelt. Diese sind in drei Kategorien unterteilt. Erstens Verwerflichkeit des Beweggrundes. Wie scheiße war dein Motiv?
Also zum Beispiel Gier jetzt oder so.
Ja, genau. Du hast
zweitens,
Gier, Eifersucht, diese Nummern.
Zweitens, Verwerflichkeit der Begehungsweise.
Aktuelles Beispiel, wenn man mit mehreren Messerstichen auf eine Einjährige einsticht, ist das
also wie,
sowas
wie widerlich war die Tat selbst.
Ja, genau. Ja.
Drittens, Verwerflichkeit des Handlungszweckes.
Das heißt, ich stich dich und du sollst daran sterben?
Heißt es das? Oder kriegt dafür Kohle?
Ich bin mir nicht sicher, was hier der Unterschied zwischen Beweggrund und Handlungszweck sein soll, weil das ist für mich so ein bisschen dasselbe, aber ja, Juristendeutsch halt. Mhm. Okay, er schreibt weiter. Diese Kategorien umfassen dabei unter anderem eine besonders grausame Ausführung der Tat, den Beweggrund der Habgier, aber auch den Tötungszweck der Verdeckung einer anderen Straftat. Wenn also jemand einen anderen Menschen mit Tötungsvorsatz tötet und keines dieser Merkmale erfüllt wird, liegt kein tatbestandlicher Mord vor, sondern ein tatbestandlicher Totschlag.
Das heißt, jetzt nochmal so gesagt, da es diese Einteilung gibt, das heißt, Mord ist halt wirklich eine dicke Sache.
Ja, gut, aber das war ja klar.
Ja, aber halt wirklich so, wenn jemand des Mordes verurteilt ist, dann hat er wirklich richtig hart Shit gebaut.
Tatbestandlich deshalb, weil die Tat noch gerechtfertigt oder entschuldbar sein könnte, aber dies im Detail zu erklären, würde den Rahmen deutlich sprengen.
Okay.
Aber macht euch nichts draus, diese Fehlvorstellung ist wirklich extrem weit verbreitet, Smiley, mit freundlichen Juristenklugschissen, Steffen. Und auch, wie gesagt, und auch David hat mich auch angeschrieben.
Steffen, David, vielen, vielen Dank.
Steffen und David.
Ich habe das gefühlt anders gelernt. Ja. Damals im Rechtskundekurs in der 10. Klasse, da wurde uns das wirklich so erklärt, dass es halt im Prinzip einen Unterschied zwischen Affekt und geplantes. Und dann natürlich mit Ausschweifungen, bla bla bla.
Ich meine, das ist auch diese so Vorsicht vor gefährlichem Halbwissen, ne?
Ja.
Also mega, ja, mega. Das heißt
Halbwissen, ich habe dazu gelernt. Ich dachte, das wäre Vollwissen.
Ey, ohne Scheiß. Alter, unsere Lehrer waren auch Vollidioten, mal ganz im Ernst. Ne?
Aber also ich als Privatschüler sehe das anders.
Genau, da war das Gottes Wille, ne?
Hier an deiner Schule wieder bewiesen, dass das nicht stimmt, was ich erzähle. Aber gefühlt war das
also
anders.
Gut, dass das mal mega, mega Dank. Ich finde es, wenn ich wenig gerade davon jetzt größtenteils verstanden habe, ohne darüber noch weiter nachzudenken, sondern im ersten Effekt, das war nur kurz vorlesen, analysieren. Aber wirklich, danke für die Mail. Das nenne ich mal konstruktiven Klugschiss.
Das stimmt, aber ich habe nach wie vor eine Frage und bitte schick uns dazu mal eine Antwort, auch von mir aus, auch mir bei Facebook einfach, wie das mit diesem Affekt aussieht. Hm. Weißt du, wenn ich jetzt gesetzt dem Fall, ich sehe, wie du vergewaltigt wirst von so einem Typen, du hast es heute so ein bisschen damit.
Ja,
das ist okay. Und ich tue jetzt ich habe jetzt zwei Variationen, ja. Entweder ich gehe zu einem Typen hin und breche ihm das Genick, so, weil das die erste Handlung ist, die mir einfällt.
Ist das Totschlag oder ist das Verteidigung?
Ja, oder ich benutze, weil ich gerade aus dem Baumarkt komme, die Kettensäge und schneide ihn in Stücke. Mhm. So passiert die Aktion ja im Affekt. Ja, die eine ist, weil ich habe die Kettensäge zufällig in der Hand, ich habe sie ja gerade gekauft. Mhm. Das eine ist halt, okay.
Sie ist auch rein zufällig schon ausgepackt und mit Benzin gefüllt.
Ja, ausgepackt sind die ja immer. Die sind
ist nur moderne.
Du hast sie ja nie im Karton, weißt du, du hast sie, ja, okay, das mit
ist so
Benzin
eine, ist so eine, nee, ist so eine moderne, die funktioniert mit so einem Lithium-Ionen-Akku.
Vielleicht habe ich ein Zippo und Feuerzeugbenzin dabei und es läuft halt gerade damit für eine Minute. Reicher. Egal, worauf ich hinaus will, ist, ich kann ja auch mega stark sein, die Typen einfach in zwei Hälften reißen oder so. Also irgendwas Perverses halt, ne?
Du bist nicht Stallone, Mann, aber gut.
Worauf ich hinaus will, ist, und das interessiert mich jetzt sehr, da handelst du ja so oder so, egal wie brutal deine Art, diese Situation zu verhindern ist, und das ist ja nicht, ich weiß nicht, ob das unter dem Tatbestand Notwehr steht.
Da, wenn du nicht dazu selber, möchte ich nichts sagen.
Genau, aber das frage ich jetzt halt eben David und
also,
Steffen.
Ja.
Wenn du nicht selber bezichtigt bist, ob das dann Notwehr ist, und ob das jetzt wirklich der Fall ist, wenn ich im Affekt, wie ich jemanden töte, und nachweislich mal beides im Affekt passiert, ist das eine dann Mord und das andere Totschlag oder wie wird das
Überlassen wir das den Touristen, wollte ich schon sagen, den Juristen. Ich habe nach diesen Mails nochmal für mich nachgedacht, woher ich das eigentlich weiß oder woher ich das dachte zu wissen mit diesem Mord ist geplant, Totschlag ist spontan. Und ich glaube, dass ich das bei Richterin Barbara Salisch bei Scheiß hat 1 auf. Jetzt ohne Scheiß.
Ey, ich wollte gerade sagen, also ich
glaube, ich habe das gerade aufgeschnappt
und hörte wieder du auf, warst, weil ja,
du,
ja.
Du warst
ja
echt lange selbstständig und arbeitslos.
Nein, da war ich noch Schüler, Alter.
Ich habe das auch in der Schulzeit, habe ich es mega aufgeguckt.
Ich glaube echt, dass ich das von
Barbara. Das war besser als mitten im Leben.
Ich glaube echt, dass Barbara Salisch für die juristische Bildung unserer heutigen Generation eine Kakokalypse war.
Ja, ich glaube
die
auch.
Die hat haufenweise Scheiße in die Schädel gepumpt, auf jeden Fall.
Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Also, euch Juristen da draußen, könnt ihr uns sagen, wie realistisch Barbara Salisch und Co. waren?
Ich fände es ganz witzig. Können wir das mal auf unsere Liste setzen?
Ich fand den Holt ja geiler.
Können wir mal vielleicht eine Folge machen über Gerichtsshows? Fände ich mal ganz lustig, glaube ich.
Schauen wir mal. Weil das Problem ist die Recherche.
Ja, auf jeden Fall.
Wir müssen uns den Scheiß nochmal reinziehen. Ich habe das halt echt laufen lassen, bin aber immer eingeschlafen. Ich bin ja so ein Fan von Mittagsschläfchen. Und ich fand den Holt aber immer cool. Da bin ich dann wieder aufgewacht und habe mir den Holt angeguckt. Ich mochte das. Die Fälle waren natürlich abstrus, aber ich mochte den Staatsanwalt.
Ist mal ganz schlimm in Sommerferien gewesen, wenn kein Sender irgendwas senden konnte, weil alle halt auch im Sommerurlaub waren und du dann dir diese Scheiße den ganzen Tag angucken musst.
Ja, ja, genau.
Also es geht weiter mit dem Hörerfeedback und es geht weiter mit Berichtigungen. Leon schreibt Berichtigung zu Folge 77.
Ach,
Moin, ihr Lacknasen. Ich hätte da mal eine Berichtigung zu Richards Aussage, dass ein Zeichner bei Herr der Ringe in Kalifornien sitzt.
Bei König der Löwen, Mann.
Bei
Jetzt liest du sogar schon falsch vor.
Ey, ich mach jetzt Feierabend. Ich verpiss mich jetzt. Ihr könnt den scheiß Podcast
alleine
machen.
Ich mach das. Kommentar. Moin, ihr Lacknasen. Ich hätte da mal eine Berichtigung zu Richards Aussage in König der Löwen, dass ein Zeichner in San Francisco sitzt und der andere... Ach so, jetzt verstehe ich das. Mhm. Dass ein Zeichner in Kalifornien sitzt, der andere in San Francisco. San Francisco ist in Kalifornien.
Ja, Entschuldigung. Nee, ich meine... Habe ich mich versprochen. Ich meinte, der eine war in Kalifornien, der andere in Florida.
Ja.
So, ja. Ich habe nur irgendwie. Frag mich nicht, warum.
Das aber haben wir im Prinzip haben wir das alles schon verstanden.
Ich bring San Francisco immer mit Florida in
Richard,
Verbindung,
deine Glaubwürdigkeit ist für immer zerstört.
Ja, ja, die menschliche Bild-Zeitung hat gesprochen. Ja.
Und ich finde es gerade schön, dass ich das jetzt vorlesen darf. Und noch was zum Ende. Weiter so mit dem Podcast. Und Fred, lass Tobi und Richard mal ausschweifen.
Ja. Yeah.
Das hast du heute schon wieder nicht gemacht.
Ja.
Mit freundlichem Klugschiss, Leon. Vielen Dank.
Klugschieß.
Mein Kommentar dazu, fahrt zur Hölle.
In eurem Circle of Scheiß.
Ja. Gut, und eine Hörerzuschrift haben wir noch, und zwar von Topfkopf. Sag das dreimal schnell hintereinander.
Topfkopf.
Hörspieltipp zur Folge Haie. Toll. toller Deutsch. Hörspieltipp zur Folge Haie, 3 Ausrufezeichen.
Als ob es mega wichtig wäre. So, hört euch ein Hörspiel zum Thema Haie an.
Hi.
Ich finde es gut.
Er schreibt, Achtung, Witz, Hi. Mhm. Als großer Fan und regelmäßiger Hörer eures Podcasts habe ich natürlich auch die Folge mit dem Haialarm-Podcast gehört. Erstaunlich, wie viele der angesprochenen Filme ich gesehen habe.
Mein Beileid.
Aber das ist ein anderes Thema. Viel wichtiger ist, dass ich euch da ganz dringend ein Hörspiel empfehlen muss. Auricula. Ohrwurm des Schreckens.
Nein. Oh.
Ohrwurm des Schreckens.
Nein, Mann.
Kennst du das?
Ja, hey, hörst du nicht an.
In diesem Hörspiel gibt es wohl eine Off-Stimme, einen Erzähler, der zwischendurch immer mal wieder so Infos über das Genre des Tierhorror, also worüber wir hier gesprochen haben, gibt. Warum da Titten immer ganz wichtig sind und so ein Scheiß.
Ja, ja. Ist das nicht so ein Ding, dass du terrorisiert wirst mit einem Ohrwurm hier mit?
Darf ich mal ganz kurz sagen?
Ich kenne ein Lied, das jeden nervt und das geht so.
Tobi und ich.
Kenne ein Lied, das jeden nervt und das geht so. Ich kenne ein Lied, das jeden nervt und das Tobi, geht so.
Alter. Haben wir noch
gern
Bier?
Geschehen. Das wird euch die Woche über verfolgen.
Dieses Lied geht doch sicher mächtig auf den Geist.
Was,
mächtig auf den Geist.
Wie
mächtig
das?
Auf den Geist.
Ich kenne ein Lied,
das jeden nervt und das geht so. Ich kenne ein Lied, das jeden nervt und das geht so. Ich kenne ein Lied, das jeden nervt und das geht so. Ich kenne ein Lied, das jeden nervt und das geht so.
Ja, okay.
Liebe Hörer, das war für euch.
Ey, aber um auf diese Hörspielfolge mal zu kommen, Tobi und ich haben ja Kamera und Regie studiert.
Studiert.
Weißt du, weil wir zur Bildungselite gehen.
Jetzt könnt ihr endlich mal abhaken, was Richard gelallt hat.
Ich habe mich nur verhaspelt. Aber Tobi, du kennst wahrscheinlich auch noch unseren lieben Dozenten, der tatsächlich ein halbes Jahr meiner Lebenszeit damit verschwendet hat, dass ich mir Vorlesungen über Filmgeschichte angehört habe oder da drin saß und mir anhören musste, wie der Werwolf jetzt Jungfrau tötet. So in etwas dieses Hörspiel auch.
Mega spannend, das klingt mega spannend.
Ich fand, bei uns hat er das mit Vampiren gemacht.
Ja, mit Vampiren, Vampire, Werwölfe, Mumien,
ich hab da Tolles draus gelernt, zum Beispiel den Film So finster die Nacht.
Ja.
Ein großartiger Film.
Du, ich habe auch ein paar super Filmempfehlungen bekommen, unter anderem.
Allerdings hat der mir auch Belatars Satan Tango empfohlen.
Genau, unter anderem haben wir auch Satan Tango da gesehen, aber ohne Scheiß. Es ist, wer sowas mal wissen möchte, hört sich's mal an, aber tatsächlich bei mir persönlich mehr als einmal hören war nicht drin.
Gut, liebe Hörer, Fans und Freaks, der Typ, der im Bademantel morgens im Busch auf meinem Arbeitsweg immer auf mich wartet.
Dein Chef?
Ja, genau. Ich arbeite im Puff.
Als Online-Marketing-Typ.
Als Kondomautomat.
darf ich kurz? Puff, eingetragene Marke.
Als Kondomautomat, weil sie die Leute ziehen an der Kordel und oben kommen Kondome raus.
Das ist verstörend. Ja, liebe Hörer, Fans, Freaks, wenn euch die aktuelle Folge über Herr der Ringe gefallen hat.
König der Löwen,
dann,
Alter.
Das war jetzt Absicht nicht.
Ja, voll.
Dann schreibt uns euer Feedback über kackundsach.de. Backt uns bei Patreon, unterstützt uns. Alle, die uns bei Patreon Minimum $3 pro Monat in den Rachen werfen, dürfen unseren sensationell geilen Premium-Feed hören. Wir haben wieder ein paar schöne Folgen in der Mache, die in den nächsten Wochen kommen. Gebt uns eine iTunes-Rezension. Bewertet uns bei Tinder.
Schreibt uns rechts bei Tinder, das finde ich so witzig.
Finde ich immer nur gut.
Weißt du, noch über dem Jahr, ich find's immer noch
witzig. Labert mit uns bei Chatroulette.
Unser Hauptkanal ist Facebook, gebt uns da auf jeden Fall ein paar schöne Likes bei Twitcher, followt uns bei Twitch, bei Instagram, wir müssen bald mal wieder ein Video-Livestream bei Twitch machen, Leute. Ja. Müssen wir bald mal wieder
machen.
Bei
allen Live
ewig nicht mehr gemacht.
Haben wir lange nicht gemacht.
Ja, ja. Genau. Wir machen noch recht viel auf Insta.
Haben wir gerade was in der Pipeline, wo sich das anbietet?
Machen wir im nächsten Monat.
Ist aber so, die Zwei-Jahres-Marke steht an, aber so lange will ich auch nicht mehr
machen. Ja, machen wir vorher was. Genau, Instagram machen wir auch recht viel gerade. Kack und Sach, der Username. Ihr hört uns natürlich wie immer bei Spotify und in der Podcast-App eurer Wahl.
Also praktisch überall. Man kommt nicht an uns herum.
Genau.
Podcast-Addict wäre am schönsten, weil da können wir gucken, wer uns hört.
Ja, das stimmt.
Wir empfehlen tatsächlich Podcast-Addict. Ja. Und weil wir auch wissen, dass es kein großes, anonymes, fieses Unternehmen ist, sondern dass es tatsächlich ein Crowdfunding-basiertes Projekt ist.
Dafür ist die App zwar ein bisschen kompliziert, aber auch sehr, sehr umfangreich.
Gut. Ja. Sehr umfangreich und gut. Du hast viele tolle Optionen.
Genau.
Und ihr seht vor allen Dingen sofort die Aktualisierung, wenn eine neue Folge da ist. Stimmt. Also wie oft haben wir Leute, die halt wirklich sagen so, ey, ich habe ab 0 Uhr mein Feed aktualisiert und bums kam die Folge. Ja. Oder, was dann auch ganz oft kommt, wo war die neue Folge?
Unsere Folgen kommen übrigens immer sonntags aus technischen Gründen tatsächlich um 3 Uhr morgens. Nicht um 0 Uhr, sondern um 3 Uhr morgens.
Ja,
gut, für die Leute, die nervös und schwitzend da immer sitzen um 23:59, die kommt erst um 3 Uhr morgens.
Es sei denn, wir machen in einer der wenigen Ausnahmefällen sonntags ein Livestream, aber das haben wir jetzt zweimal gelernt, das machen wir wahrscheinlich nicht mehr.
Übrigens, was ich mal ganz kurz anmerken wollte, ich weiß, das ist hier jetzt gerade Kack und Sach intern, aber mal einen ganz großen Dank auch an unsere Hörerschaft. Die letzte Folge, König der Löwen, hat tatsächlich bei einem Tagesreinhören unseren Rekord gebrochen.
Ja, also wir sind ja sowieso konstant am Wachsen, aber die Herr der Ringe...
Sprung war deutlich.
Ja, ey, der war sehr deutlich.
Ey Leute, ich habe schon wieder Herr der Ringe gesagt.
Das war jetzt keine Absicht, das
hast
du mit Absicht gemacht.
Leck mich am Arsch.
Scheiße, du bist echt ein Wichser.
Leck mich echt am Arsch, ich muss ins Bett.
Ja. Alter. Wir rauchen noch eine und dann überlegen wir
uns. Was ist da falsch verknotet? Also die erste König der... Ich wollte es echt schon wieder sagen.
Herr der Ringe, König der Löwen, das ist halt derselbe Titel.
Die erste König der Löwen-Folge war die mit Abstand am meist gedownloadete am ersten Tag von allen unserer bisherigen. Und diese Folge, die ihr jetzt gerade gehört habt, toppt das bestimmt auch noch.
Bam!
Tschüss! Bam. Ich lege mich jetzt mit Frodo ins Bett. Ja. Leck mich alle am Arsch. Richard, genau. Tobi und Fred sagen...
Tschüss!
So Analsex mitzubringen mit der Ring ist zerstört worden.
Ja.
Er ist eingedrungen in den Schicksalsberg.
Und soll ich dir mal was sagen? Während Frodo und Fred das treiben, liegt am Fußende Simba und pennt.
Er hat Minas Tirith erobert.
Lasst mir doch nach dem Tschüss wenigstens ein Frame Pause zum Cutten, ihr Wichser.
Ey, hab ich gemacht. Als das letzte verklungen ist.